Bonjour und willkommen zu einer neuen Episode von Polymü spricht. Ja, vor einem Jahr ungefähr haben wir geplant, einen Podcast zu machen zu Dark Souls 3. Der hat aber nicht funktioniert, aus vielen technischen, terminlichen Gründen. Und stattdessen, nach einem Jahr hatten wir dann geplant, ja kommt Leute, wenn der letzte DLC kommt, dann machen wir einen Cast über die ganze Serie. Und dazu lade ich mir auch die absoluten Spezialisten und die Speerspitze der Souls.
Ja, wir sind nur nicht gekommen, ne? Ja.
Jetzt nimmt mir nicht die Pointe weg. Lade ich mir die absoluten Spezialisten ein, aber die habe ich alle nicht erreicht. Stattdessen haben wir den Pascal.
Hallo.
Die Doreen.
Hallo.
Den Volker.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Und den Molosowski.
Schönen Abend.
Den ihr auch noch von dem Bloodborne-Cast kennt, der lange her ist. So, und ich bin eigentlich nur als Deko hier. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur Bloodborne gespielt. Ich interessiere mich für die Serie eigentlich nicht. Ich mag sie eigentlich auch nicht. Deswegen lasse ich euch eigentlich hauptsächlich auch nur reden. Und mich interessiert eigentlich nur... Eine Sache interessiert mich aber trotzdem. Und zwar, wenn ihr mal zurückdenkt, was war eigentlich so euer erster Kontakt mit der Reihe? Oder was war so der Moment so, ja, okay, das will ich spielen. Und was war so der Moment, so, wo ihr merktet, okay, holy shit, ich finde das jetzt also richtig, richtig geil. Pascal, du bist der Jüngste von uns allen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern.
Oh Gott.
Und
ja,
jetzt Abendbrot. So.
gute Frage. Nein, es war auf jeden Fall Dark Souls, also der erste Teil von Demon's Souls hatte ich vorher noch nie gehört. Und ich glaube, das hat mir ein Kumpel empfohlen. Also der hat sich das gekauft, wir haben uns hingesetzt, sind 3 Stunden an den Skeletten gestorben, die, glaube ich, jeder kennt, der schon mal Dark Souls gespielt hat, die auf dem Friedhof. Und danach bin ich sofort in den Mediamarkt und habe es mir selbst gekauft. Ich weiß nicht wieso, aber gelohnt hat sich's trotzdem.
Okay. Also noch so ganz klassische Word of Mouth.
Tatsächlich, ja. Wie früher.
Ich wollte gerade sagen, sowas gibt's halt doch gar nicht mehr. Also nur so ohne Metacritic und ohne Let's Plays und ohne.
Ich glaube, das hat bei diesem Spiel hat mir das aber auch sehr viel gegeben. Ich glaube, ich hätte mir bei der ersten Erfahrung sehr, sehr viel kaputt gemacht, wenn ich es über ein Let's Play oder so kennengelernt hätte.
Wenn es ja schon jemand vorgestrickt hätte.
Genau.
Zum Beispiel der Alex.
Keine Ahnung. Ich bin ja draufgekommen um 2 Ecken, weil 2014, glaube ich, war dieser Bloodborne-Trailer auf irgendeiner von diesen großen PR-Veranstaltungen in der Spieleszene, E3 oder wie die Dinger heißen. Und dieser Trailer war halt wahnsinnig schön, sodass ich mir dachte, was ist das denn? Hab mir über diesen Trailer dann die PS4 besorgt und Bloodborne war das erste Spiel und hat mich auch voll glücklich gemacht. Und über dieses Bloodborne habe ich dann angefangen, mich zu beschäftigen mit den anderen Spielen von diesem Miyazaki Funzel von From Software und habe eben mitbekommen, um Gottes Willen, da gibt's einen riesen Fandom-Kult-Szene drumrum und es deckt halt Fantasy ab, was für mich immer so ein bisschen ein halbes Brandgebiet ist, weil Fantasy bin ich zwar eigentlich ein Fan von, aber 99% von allem, was mit Fantasy zu tun hat, ist einfach nur zum Davonlaufen. Klischeebehaftetes Zeugs und Dark Souls sah aber ganz gut aus. Ich habe dann irgendwie auf der PS3 Demon's Souls mal angefangen, bin aber da relativ bald wieder ausgestiegen. Nach dem ersten Boss habe ich gesagt, nee, das ganze Spiel gebe ich mir nicht. Ist mir zu schwer. Und dann eben auf der PS4 jetzt Dark Souls 3 gespielt mit großem Gewinn. Mit großem Gewinn. Für mich eine der besten Fantasy-Werke, die ich so crossmedial kenne. Kann also sowas wie Game of Thrones und ähnliches also lang nicht anstinken gegen, wenn es darum geht, wirklich ein eigenes Gebiet abzustecken und eine originäre Stimme zu sein in dem, was man mit dem Genre Fantasy machen kann. Abgesehen davon, dass es ein tolles Spiel ist.
Ist gut, dass du das auch noch würdigen kannst.
Ja, es ist ja abseits, also von 100.000 Hinweisen in der Lore, die man sich irgendwie zusammensteckt zu einer Geschichte, ist es ja auch noch ein gutes Spiel. Es hat ja was reingebracht als Spiel, was wir damals ja immer honoriert haben, nämlich, dass es auf einmal wieder was reinbringt, was eigentlich gar nicht so ungewöhnlich war in den Tagen, als wir angefangen haben mit Videospielen, nämlich der Tod. Also sprich, dass du wirklich was zu verlieren hast, ne? Ja. Und dass das auch wirklich permanent weg ist und dass du dich anstrengen musst, das zu halten, ja? Und das war so das Ding, was bei Demons für mich die Faszination ausgeübt hat. Ich habe Demons, die ersten 2, 3 Anläufe, die ich probiert habe, im Ansatz nicht geschafft. Das war so knülleschwer. Ich habe auf die Fresse gekriegt, dass die Schwarte kracht. Erster Boss, gut. Phalanx geht noch, ja. Wenn ich heute zu dem hingehe, dann bringe ich den in 15 Sekunden um, weil ich weiß, wie er geht. Aber ja, damals hat das einfach was vermittelt, was wir heute vielleicht wieder kennen, damals aber nicht kannten, nämlich setze dich doch bitte mit mir auseinander. Wenn du mich schon schlagen willst, ja, dann musst du mich irgendwie vorher verstehen. Das war so was Faszinierendes.
Also genau, also bei mir war das auch so, dass damals der Holger, der auch bei Polinö mitgemacht hat, schönen Gruß mal, falls er das mal hört, der hat damals Demon's Souls gespielt und durch ihn bin ich so auf dieses Spiel überhaupt gekommen und habe mir dann diese super schicke Special Edition da für die PS3 da gekauft und dann stand das aber noch ganz lange bei mir im Regal rum, weil sich um dieses Spiel so eine gewisse Mystik aufgebaut hat. Ich hatte so richtig Angst vor dem Spiel. Ich dachte so, oh, irgendwie habe ich denn mal irgendwie die Demo, also quasi das Tutorial so gespielt und fand das wahnsinnig gruselig und habe das dann gleich wieder ausgemacht, weil ich dachte, um Gottes Willen, das ist irgendwie nichts für mich. Ich war total angespannt schon in den ersten Minuten davon und habe dann richtig Angst vor dem Spiel so ein bisschen gehabt. So, ne? Also das war richtig gruselig und dann stand das ungefähr noch so ein halbes Jahr bei mir im Regal rum und irgendwann habe ich dann so gedacht, okay, jetzt guckst du dir das mal richtig genauer an. Und Holger hat da mal so ganz begeistert von gesprochen oder geschrieben, auch im Forum. Und ich wusste, dass Holger da der absolute Nerd ist und auch so ein, also der ist auch so total gut in Bayonetta gewesen und sowas alles, hat das so komplettiert und war dann halt irgendwie da so voll der Profi. Und dann dachte ich so, oh, ich will das irgendwie auch. Ja, ich will das irgendwie auch können. Und habe das dann angefangen zu spielen, also Demon's Souls, und habe dann so gemerkt, dass dieses Spielgefühl für mich mal was ganz Neues war. Also quasi, dass ich quasi vor dem Videospiel echt ein bisschen Bammel habe. Und das hat mir auf der einen Seite war das irgendwie abschreckend, auf der anderen Seite auch total reizvoll. Halt so mal so Angst zu haben vor den Bosskämpfen und sowas. Also richtig, ich habe richtig gemerkt, wie ich so Stresssymptome hatte, ne? So Herzklopfen und Schweißausbrüche und sowas. Also alles, was bei Videospielen bei mir eigentlich immer gänzlich so nach hinten fiel, ne? Das habe ich eigentlich immer nur so gemacht, um mich zu entspannen. Aber Demon's Souls habe ich dann bewusst unter Stress gespielt und irgendwie hat mir das gefallen. Und ich fand dann natürlich auch irgendwie so dieses ganze Setting super und eben auch, dass diese Bosse halt auch so überdimensional groß waren. Also ich mag die Kontraste in Videospielen, wenn deine Figur halt recht klein ist und du hast aber so einen riesen Bossmonster. Das hat für mich immer irgendwie schon immer so einen gewissen Reiz ausgeübt. Und dann eben halt auch, wie Volker sagte, so dieser Tod, ne, der so dazugehört und du verlierst wirklich, du hast richtige Verlustängste und deine Seelen sind dann weg und ja, das hat einen ganz neuen Reiz auf mich ausgeübt, das, was ich halt bei Videospielen so noch nicht kannte. Und so war dann Demon's Souls quasi die erste Erfahrung. Und als ich das halt irgendwie auch durchgespielt hatte, hatte ich auch wahnsinnige Erfolgserlebnisse damit. Also immer, wenn ich dann mal wieder eine Strecke geschafft habe, das hat für mich, da haben sich Glückshormone bei mir bemerkbar gemacht. Das kannte ich vorher gar nicht so. Ne? Es ist ein sehr, sehr lebendiges Spielerlebnis. Und dann wusste ich auch, dass ich dann die Folgespiele also eben auch spielen möchte. Teil 3 habe ich jetzt halt noch nicht gespielt von Dark Souls, aber das aus Zeitgründen, das hole ich aber noch nach. Aber ansonsten, so fing das bei mir an, quasi.
Ich hätte ja eine Frage an den Don eigentlich, die mich interessieren würde. Und zwar, du magst die ganzen From Software Spiele nicht, von Demon's Souls angefangen bis jetzt durch zu Dark Souls 3. Warum?
Ich überlege gerade, ob ich so tue, ob ich nicht mehr da wäre, aber nein.
Ich wollte gerade sagen, er ist, glaube ich, noch am Abendessen dran.
Nee, gerade am Zwiebelschneiden, weil du sehr, sehr krass gesagt hast, du findest die abartig und so.
Nee, abartig nicht. Ja, ich habe auch.
Also was stößt dich abartig findet er uns, die wir es mögen. Ja. Das Spiel selber hat da nichts.
Das ist sogar, weißt du, das ist sogar teils richtig, weil.
Um Gottes Willen.
Was mich so ein wenig nervt an der Reihe, das ist so teilweise so dieses Elitäre, was getan wird. Also Ich mag's auch nicht, wenn Spiele zu leicht sind oder so. Und es kann ruhig härter sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, okay, bei Dark Souls, bei Souls und vielen anderen Spielen heutzutage hat sich mittlerweile so ein Kult angesammelt von wegen, ja, Spiele, die Endbisse, die müssen die Gegner, die Endbisse müssen One-Hit-Kills machen, die Spieler müssen mit ein, zwei Schlägen drauf sein, tot sein oder so. Und ich finde zum einen, das verfehlt irgendwie den Punkt. Oder da sind die Leute ja wirklich zu einfach elitär drauf und tun da sich da ihren eigenen Club auf. Und ich denke, es verfehlt irgendwo auch so das, was die Souls-Reihe eigentlich reizvoll macht. Dass nicht nur nicht diese Knüppelharte, sondern eben halt auch viele weitere andere Eigenschaften. Wie eben halt.
Ganz kurz.
Ich hatte Bloodborne gespielt und was mir da eben halt unter anderem sehr gut gefallen hatte, war einfach so das Level-Design. Und was mir eben halt auch so ganz banal an den Souls-Spielen bisher nicht so gefällt, ist eben halt, ja, das Setting, dieses Fantasy-Gedöns mit, was ich auch beim Bloodborne-Cast angesprochen hatte, so dieses von wegen, ja, da hast du halt irgendwelche Ritter und Skelette und Drachen und, naja. Aber Volker, du wolltest was einwerfen.
Dieser Kult, der sich um dieses Spiel entwickelt hat, diese ganze Meme-Kultur auch irgendwie mit Gitgut und bla, ja.
Ja, ja.
Ganz im Ernst, ich halte das für absoluten Bullshit. Ja. Ich kenne Leute, ich habe Leute verfolgt auf Twitch, auf Twitter, auf YouTube, die tatsächlich nie auch nur im Ansatz mit dem Genre Kontakt hatten, ja. Und auch ansonsten mit Videospielen irgendwie nicht so wahnsinnig toll waren. Und die auch nicht auf das Spiel irgendwie dann heiß waren, weil sie gehört haben, ja, das wäre ja das einfach so ultra harte Spiel. Sondern die dann irgendwie einfach Bock hatten wegen dem Setting und allem. Die haben das geschafft, ohne jedwede großartige Vorkenntnis, ja. Während andere irgendwie Profis am Controller sind und wissen, wie man zügig, schnell jede Bewegung ausführt, sonst was macht, ja. Haben die Leute das geschafft, sich das durch eine gewisse Art von Beharrlichkeit, durch eine gewisse Art von, okay, ich lasse mich auf diese Lernkurve ein, anzueignen, haben das ganz locker durchgespielt, ja. Ich glaube, dieses ganze Bohai drum, dass das ja ach so schwer sei, dieses ganze super Verkaufsargument von wegen, ja, hey Junge, wenn du das schaffst, dann bist du ein richtiger Gamer, ja. Die anderen sind alles Luschen.
True Gamer halt, ne?
Ja, und genau. Die True Gamer, die spielen das durch. Ja. True Gamer spielen das tatsächlich durch. Es gibt noch nach wie vor Gruppen, die Runs machen, wo du Dark Souls 1 nur mit der Faust durchspielst, ja. Mit keiner anderen Waffe, keiner Rüstung, gar nichts. Probier mal Ornstein und Smaug mit der Faust zu legen.
Ja, aber das ist doch total crazy. Also
das sind vielleicht die Jungs, ja. Aber alles andere ist in meinen Augen einfach völlig überhöhter Bullshit. Meiner Meinung nach kann jeder jedes Souls-Game schlagen, wenn er sich nur drauf einlässt.
Und sich Zeit nimmt dafür halt einfach, ne? Also da kannst du auch ewig nur tagelang an deinem einen Schwert darum craften und nur um dann mal so den nächsten Idioten da platt zu machen, der da um der Ecke steht. Also das macht ja genauso viel Spaß. Es ist gerade der Reiz daran, dass du dich langsam so vortastest. Also so war es bei mir halt immer. Also ich habe das garantiert nicht wie ein Profi gespielt. Ich habe das wie ein Angsthase gespielt, die da ewig dann immer weggerannt ist erstmal noch, wenn die Viecher einem hinterherlaufen. Aber es war dann irgendwie immer lustig, wenn man es denn geschafft hat. So, ne? Also ich habe halt auch mal, also Volker hat ja, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir hatten damals zeitgleich Dark Souls 2 gespielt, so ungefähr. Mhm. Du hattest das relativ schnell durch. Da war ich noch nicht, da war ich gerade mal so im zweiten Abschnitt oder so. Also da warst du schon ganz weit. Also ich habe jetzt auch nicht so 8 Stunden am Tag gespielt, das schaffe ich gar nicht, aber eben halt, ich habe halt ganz langsam gespielt, ne? Aber ich bin dann trotzdem irgendwann durch, ne? Aber es ist halt irgendwie, daran habe ich schon gemerkt, dass ich halt viel vorsichtiger spiele als du zum Beispiel, aber was ja für dich in Ordnung ist, ne? Also.
Ja, gut, es hat ja eine relativ einfache Mechanik. Was die ganzen Souls-Spiele wollen, ist einfach nur dir sagen, hey, nimm mich doch bitte als Spiel ernst, ja? Es ist nicht so press X to pay respect, ja? Sondern es ist, nimm mich doch bitte ernst. Und wenn du mich nicht ernst nimmst und wenn du denkst, hey, du rennst jetzt um eine Ecke und hältst ein Schild nicht hoch in einem dunklen Gang, jo, dann steht da halt ein Standard-Gegner und macht dich kaputt. Und wenn du das Prinzip doch einfach mal verinnerlicht hast, dann geht es doch, ja.
Ja, naja, und es war dann halt wirklich auch so, dass ich dann da so teilweise Spielerlebnisse hatte, wenn man da, was weiß ich, 80.000 oder was weiß ich, wie viel mehr Seelen verliert. Und man ärgert sich da, also ich habe mich da teilweise, ich habe Heulanfälle gehabt, ne? Also, weil ich diesen Schock einfach nicht gut verkraftet habe. Dann habe ich wirklich das Ding erstmal 3-4 Tage nicht mehr angerührt, weil ich einfach total Magengeschwüre davon gekriegt habe. Und das ist halt, aber das ist halt irgendwie das, worauf ich denn so abgefahren bin, ne? Weil so sowas, wenn so ein Spiel das in dir auslöst, ne, so eine Frust auch, ne? Also das ist halt irgendwie, das hat bisher kein anderes Spiel so geschafft, ne? Also. Das war halt wirklich Frust. Ich meine, das tut richtig im Herz weh, ne? Wenn du da deine scheiß Seelen, also
ich meine, das sind immer, 3 Aufstiege.
Ja, also das ist halt wirklich, also ich hatte da wirklich, denn irgendwann habe ich dann wirklich immer angefangen, alle möglichen Seelen, die ich so hab, immer gleich wieder so zu verprassen oder mir davon irgendwie die gleich anzulegen, halt irgendwie in Gütern, damit der Schmerz nicht so groß ist. Also ich habe dann irgendwann echt, bin dann nicht mehr so mit 100.000 Seelen im Gepäck rumgerannt. Das habe ich mich irgendwann gar nicht mehr getraut, weil ich wusste, ey, ich kann nicht nochmal ein Magengeschwür kriegen. Also das ist was,
habe ich mir sehr früh bei Bloodborne angewöhnt, als ich noch im ersten Abschnitt in Old Yharnam rumgelaufen bin. Mhm. Und gegen den ersten alternativen Boss, der auf der Brücke runterkommt, dieser Cleric Beast, den habe ich sowieso ausgelassen. Da habe ich erstmal das heilige Zittern gekriegt und habe den ausgelassen. Das heißt, von dem habe ich mich noch relativ mit wenig Seelen behaftet, einfach mal so platthauen lassen. Habe also wirklich gesagt, nee, das ist mir alles noch viel zu stressig. Ich muss die ganze Gegend nochmal auskundschaften. Bin da noch gar nicht fertig. Und bin dann erstmal als relativer Anfänger gegen diese Father Gascoigne-Wand gerannt. Und Father Gascoigne ist eine relativ hohe Wand, wie ich finde. Also auch jetzt, wenn ich Bloodborne neu anfange, ich habe, glaube ich, inzwischen den dritten Charakter bei Bloodborne angefangen, einfach weil ich jedes Mal einen neuen anfange, wenn ich das Spiel Leuten zeige, die hier bei mir zu Gast sind. Und dann gibt's immer diesen Father Gascoigne-Moment. Und den schaffe ich also mit einem neuen Charakter nie aufs erste Mal, weil der ist einfach hyper-aggro und recht schwer mit dem umzugehen.
Ist das Fieder auf diesem Friedhof?
Das der auf dem Friedhof, genau.
Ja, genau. Oh, der war echt in der Mitte total war. Stressig. Da habe ich mich immer hinter so einem Baum versteckt.
Also immer noch einer.
Der ist einfach mit dem, was du so im normalen Durchgang, wenn du einmal die Story erkundest von Old Yharnam und durchgehst und dann zu ihm hinkommst, ist der sehr schwer zu schaffen. Also zumindest von einem mittelprächtigen Spieler wie mir.
Der so schnell ist, ne? Der ist so schnell, der flitzt dir ja immer so entgegen, ne? So irgendwie
der Wenn der dir seine Combo auf die Backen schmiert, dann bist du halt verschiert, ne? Und bei dem habe ich dann sehr schnell mir angewöhnt, genau zu wissen, so und so viele Seelen sind bis zum nächsten Level. Und wenn ich unten hingucke auf meine Ecke, wo steht, wie viel ich gesammelt habe, in dem Fall halt Blood Echoes, dann wird nicht weiter rum erkundet, dann wird einfach heimgegangen und aufgelevelt. Und Volker und ich, wir haben letztens gechattet, während wir gespielt haben im Dark Souls 3 DLC und haben dann festgestellt, es gibt einen Punkt, wo du irgendwo bei, ich glaube zu dem Zeitpunkt bei 185 oder so rumgegurkt bin. Volker war knapp jenseits der 200. Krass. Vom Level her unterwegs. Und wo wir dann festgestellt haben, es gibt dann irgendwann mal so ein entspanntes Dark Souls Spielen, wo dich nämlich Leveln überhaupt nicht mehr interessiert. Und wo dir dann auch völlig Banane ist, ob du 250.000 Seelen verlierst oder nicht.
Ja, das ist auch ein bisschen schade ist, ne? Also es nimmt schon so einen beträchtlichen Teil der Spannung raus, wenn man sich wirklich so gar nicht mehr drin interessiert.
Es kommt drauf an. Ich bin der Meinung, dass diese Souls-Serie von From Software sehr, sehr viele Tugenden hat und dementsprechend viele Spezialisierungen an Spielern und deren Spielverhalten, deren Spieltaktik, deren Spielkultur fördert. Die Get-Good-Spieler, die Leute, die also mit aberwitzigsten, selbst auferlegten Beschränkungen durchgehen. Ich hab jetzt seit einigen Tagen Platin und bin dementsprechend leer in meinem Leben und gucke jetzt lauter Dark Souls-Videos von Leuten, die also das gesamte Spiel im Level 1 durchspielen.
Oder mit einer Banane.
Mit einer Banane ist heute durch die Welt gegangen, ja. Und wo ich also dann echt daneben stehe und mir denke, wie geht das? Also ich habe immer das Gefühl, meine Playsee funktioniert anders, weil wenn ich steuere, habe ich anscheinend immer so eine Verzögerung drin, die diese Leute nicht drin haben. Und ich habe manche von diesen Leuten, wenn sie dann sagen, sie spielen auf dem PC, im Verdacht, dass die schwer rummodden und eine itzi-bitzi große Hitbox haben bei den Gegnern, also dass die nicht erwischt werden, keinen Schaden nehmen bei Stellen, wo ich sicher bin, dass wo ich 10 Meter weiter wegstehe, noch Schaden genommen habe.
Also ihr habt auch auf der Konsole immer gespielt, ja?
Alles auf der PlayStation. Mhm.
Also ich schaue mir heute noch immer noch nach Jahren diesen Typen an, der Demon's Souls in 57 Minuten schafft.
Ja, aber das geht gar nicht.
Doch, das geht.
Ich habe das Video auch mal gesehen. Aber
ich weiß, wie er es macht mittlerweile. Er hat es davor circa 3-4 Mal durch. Er weiß punktgenau, wo er hin muss. Er rennt dorthin. Er lässt alles liegen. Alle Gegner sind ihm egal. Aufleveln ist ihm so gut wie egal. Und ich sag mal dann jedes Mal so, das sind so die Spielchen, die Leute angefangen haben. Und das ist das, was mich an Dark Souls fasziniert, weil dafür war Demon's Souls noch nicht groß genug. Der Durchbruch kommerziell kam erst mit Dark Souls. Die ganze Community kam erst mit Dark Souls. Diese ganzen Spielchen, die diese Community darum herum aufgebaut hat, ja. Du hast so ein paar Lager, die sind nur Hardcore geht gut. Da geht's wirklich nur noch darum, wir machen noch irgendwas völlig Verrückteres, ja, von wegen, spiel das ganze Spiel rückwärts laufend durch oder sonst was, ja. Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Und die andere Seite, das ist die ich interessanter finde, sind die, die sich um die Geschichte kümmern, ja, die heute noch rätseln, wofür könnte das und das stehen, ja, wie puzzeln wir die und die zusammen und so weiter. Und da schneidet ja zum Beispiel Dark Souls 1 ganz ordentlich Dark Souls 3. Der Zweier, das ist irgendwie komisch, der ist irgendwie so ein bisschen rausgeschnitten. Er hängt schon drin, ne? Aber er ist nicht wirklich dabei. Aber
ich würde sogar sagen, er kommt gerade wieder durch den dritten DLC.
Ja, aber davor ist es irgendwie so, ja gut, das war halt ein Sequel, ne? Was hätte nicht unbedingt sein müssen, aber man hat's halt gemacht, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt 1-3 spiele, dann bilden die eine wunderbare, tolle Einheit, gerade mit dem letzten DLC vom Dreier, wo ja noch so viele Schnittstellen zum Einser sind, ja. Und da zieht's mich dann wieder. Da denke ich dann wieder, okay, gut, das Spiel gibt mir nichts mit über die Geschichte. Ich muss alles selbst rausfinden, ja. Dann spreng ich jetzt doch ein paar Hirnzellen an und mach das.
Apropos Demon's Souls. Wollen wir vielleicht in den ersten Teil einsteigen oder wollt ihr noch so allgemein weiterreden?
Demon's Souls ist ein schreckliches Spiel. Es gehört in die Vergessenheit.
Gar nicht.
Okay, Demon's Souls ist ein Liebhaberstück.
Dann erstmal eine kurze Quizfrage, ihr Spezialisten. Wann ist Demon's Souls erschienen?
2008?
8 oder 9. Weitaus früher in Japan, dann danach in USA und mit viel, viel Verspätung in Europa. Wir konnten damals den USA-Import kaufen. Dadurch hat sich dieser Kult in Europa entwickelt, weil das irgendwie ganz viele Redakteure gekauft haben und dann auf einmal auf importiert euch das waren. Und dann hat man sich irgendwann bequemt, das noch für Europa zu machen, was 9 gewesen sein müsste. Und die Edition, die Doreen hat, nennt sich Black Phantom Edition.
Ja, genau, die ist total schick.
Ja, das ist die mit dem roten Typen von.
Ja, also genau. Ich bin ganz stolz drauf.
Also ich habe keine Ahnung, aber Wikipedia sagt 2009. Okay, so.
Dann lagen wir doch richtig. Ja, voller
Sinn. Nach diesem Podcast lässt du mir doch bitte mal kurz deine Adresse zukommen, Doreen.
Warum?
Ich habe die nicht.
Kannst du die nicht noch kaufen? Oder ist die jetzt so über...
Ja, gut, die kriegst du bestimmt noch.
Ach, kriegst du doch. Also ich gebe die nicht mehr her.
Ich bin so glücklich darüber, dass ich damals, eben als man mir Dark Souls 1 empfohlen hat, diese First Edition oder wie auch immer die hieß, gekauft habe, die hatte denselben Preis, als wenn man sich einfach das Spiel so mitgenommen hat, aber da war noch das Artbook mit dabei und ich glaube, sie hatte auch ein anderes Cover. Die Disc habe ich mittlerweile nicht mehr, aber das Artbook ist immer noch großartig. Mhm.
Habt ihr denn... kleine Zwischenfrage, habt ihr denn jemals euch irgendwie so diese Guides gekauft, also diese Lösungsbücher, um da noch irgendwas zu entdecken, was man nicht so... Oder überhaupt, was haltet ihr denn davon?
Es gab ja welche zum Zweier und zum Dreier, glaube ich, ne?
Ja,
und
auch
zum
Bloodborne,
genau. Ja. Die habe ich tatsächlich, alle.
Was haltet ihr denn generell so davon, wenn man sich das Spiel kauft, das noch gar nicht durchgespielt hat und dann gleich am Anfang nach Guide spielt.
Mhm. Ja gut, das ist scheiße.
Das könnte ich zumindest nicht. Soll ja jeder machen, wer will. Aber
das machen Leute, die für Zeitungen schreiben oder so.
Ja. Also ich finde, wenn du es ganz schnell durchhaben musst, ist es okay.
Aber ich finde diese Guides als Sammlerstücke ziemlich geil. Da haben ja auch teilweise hier Epic Name Bro und German Spy, also so ein paar Souls-YouTuber, die ich auch ganz gerne mag, mitgeschrieben. Und da ist teilweise auch echt gutes Zeug fürs PvP dabei, also irgendwelche Waffenwerte bis auf die Nachkommastelle genau.
Ja.
Also da gibt's schon Klientel abseits vom einfach Durchspielen, so
ja,
die Propeller und die Sammler.
Das finde ich selber auch cool, ne, dass man da halt so Waffenübersichten hat und weiß dann gleich, welche Materialien die brauchen oder so, ne. Aber es gibt ja wirklich so Leute, die spielen total nach Guide, so quasi wie so ein Lösungsbuch, und das finde ich halt irgendwie immer so befremdlich, weil das würde mir irgendwie gerade bei dem Spiel irgendwie so absolut die Spannung nehmen. Also, das.
Ja, völlig. Also, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe die gekauft, wie ja schon gesagt wurde, einfach weil die auch immer sehr wertig und sehr gut aufgemacht sind, alle drei. Die sind wirklich super. Mhm. Aber der Vorsatz bei mir war immer, okay, jetzt spielst du es erstmal durch.
Ja.
Guckst auch, dass du es gut durchspielst. Also nicht nur irgendwie durchrushst, sondern irgendwie auch probierst so viel wie möglich davon zu erfahren.
Ja.
Und danach, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwie der Meinung bist,
da musst du nochmal irgendwie, genau, dann finde ich das in Ordnung, aber so das erste Spiel. Ich kann mich noch dran erinnern, bei Demon's Souls, wo ich das gespielt habe, da war das ja so, es war ja halt auch so dieses klassische durch die weiße Wand gehen, ne, zum Boss rein. Und da war immer so die Spannung auch, was ist da jetzt für ein Vieh dahinter oder so, ne? Also, wenn ich noch dran denke, diese komische Spinne da bei Demon's Souls, wo du da auf dem Weg dahin gehst, in die Katakomben, wo dann überall so die Spinnweben schon so hingen, was dir schon so die Vorahnung brachte, oh, da kommt doch bestimmt gleich eine Spinne. Und ich so als alte Phobikerin natürlich super entspannt dahin gegangen. Und dann weiß ich noch, wo ich vor dem Vieh stand. Also es war wirklich, hätte ich da schon im Lösungsbuch vorher gelesen, so, da kommt dann halt irgendwie so ein riesen Spinnenvieh. Also dann hätte mir das schon natürlich auch irgendwie so ein bisschen so das Feuer genommen, ne? Und so stand ich halt wirklich da wie so ein ängstliches kleines Ding, was total hilflos war. Und das ist aber halt irgendwie Teil des Spiels. Oder wenn ich noch dran denke, dieser Riesenritter, dieser zweite Boss. Nach Phalanx da, dieses
Tower.
Ja, genau. Ich meine, du bist da rein in diese Arena und dann stand da dieses Riesenvieh vor dir, ja. Und
wie einfach er vor allen Dingen ist. Hochbogen fertig.
Ja, aber man hat halt wirklich, also dieser Effekt, ne, dieser erste Wahnsinnseindruck. Also hätte ich das vorher in dem Buch schon irgendwie gelesen, was da auf mich erwartet, dann weiß ich nicht, dann hätte das irgendwie schon irgendwie so eine gewisse Spannung genommen. Also ich weiß nicht, also
da würde ich mich nicht spoilern.
Ja, also das.
Also wer die Guides liest, während er spielt oder davor sogar, halte ich also auch für schwer gestört. Ich habe die. Nein, es ist einfach, man versaut sich. Das ist ungefähr so, wie wenn man sich erst irgendwie die Lektürehilfe zu, keine Ahnung, der Zauberberg kauft und durchliest und dann den Roman liest. Ja.
Na, kennt ihr das, wenn ihr euch einen neuen Fernseher kauft und dann erstmal, ich probiere es erstmal so, ohne Einleitung. So, ich schaff das schon selber hier, ich guck erstmal. So ungefähr ist das. Man versucht es erstmal alles ohne Anleitung, ne? Obwohl du da halt ein dickes Handbuch dazu kriegst. Aber du versuchst erstmal alles selber einzustellen. Und so ist das bei mir mit dem Videospielen halt auch, ne? Also man ist erstmal schon vorher neunmal klug und kann das auch alleine.
Ich hatte jetzt wieder die Versuchung beim letzten Dark Souls 3 DLC, weil du kriegst einfach monstermäßig auf die Fresse. Es tut wirklich weh. Du kommst rein, nach einer halben Stunde bist du das erste Mal auf dem Level, dass du sagst, ich schalte ihn aus. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Alex, aber ich war echt so, nach einer halben Stunde dachte ich so, okay, es war früher Morgen, weil ich dachte, gut, ich war die Nacht eh wach, hab dann den Download gestartet, war dann irgendwann um 8 wach, ne, hab angefangen zu spielen. Vielleicht war ich nicht wach, vielleicht hätte ich einen Kaffee trinken sollen oder irgendwie zu dem Kaffee eine rauchen und erstmal wach werden. Keine Ahnung. Aber eine halbe Stunde später war ich echt so auf dem Level, komm, lass gut sein, ich muss mir nichts mehr beweisen, ich bin raus, tschüss, alles okay, ich erzähl's keinem, passt, ja. So, bin ich an den Rauchen gegangen, dann kam ich wieder und dachte so, ey, come on, mach einfach weiter. Und natürlich hätte ich zu dem Zeitpunkt schon garantiert irgendwo was googeln können, das Internet ist mittlerweile immer schlimmer und schneller. Es hätte garantiert schon irgendein YouTube-Video gegeben, wo einer irgendwie ein Tutorial hat und. Und ich dachte mir so, ey, wisst ihr was? Ich ziehe das jetzt alleine durch. Ihr könnt mich echt mal kreuzweise, ja? Ich pack das. Und um 10 habe ich es dann auch irgendwie 5 Meter weiter gepackt gehabt, ja? Dachte so, ja gut, wenn es denn so in der Geschwindigkeit weitergeht, dann bin ich in 4 Wochen ja durch. Dann passt das, ja? Aber ich wollte mich da auch echt nicht spoilern.
Nee, also du hast mich ja zum Teil miterlebt bei meinem ersten frischen Gang durch den Ringed City DLC. Und da war das ja schon mit diesem im Prinzip bin ich da relativ entspannt durchgegangen, weil es ging mir nicht mehr ums Leveln. Es ging mir eigentlich nur noch ums die Geschichte erfahren, das neue Gebiet erforschen. Und ich habe das Ringed City DLC in 2 Sessions durchgespielt. Von jeweils circa 6-8 Stunden. Mit den Bossen, traue ich mich jetzt keine Zeitangabe machen, weil ich zum Beispiel für Media doch einige Anläufe gebraucht habe.
Können wir heute Abend bitte nicht über Media reden?
Ich hab nur gesagt, dass ich da Fehlanläufe gebraucht habe.
Wir klären. Wenn ich bisher nur aus der Distanz. Ich bin mal
gut, wir gespannt. Klären. Es gibt wie in jedem Souls natürlich auch einen Drachen. Gehen wir kurz die Geschichte der Drachen durch. Demon's Souls, 2 Drachen, blau und rot. Blau ist der, der nach dem ersten Boss auf der Brücke begegnet. Du kannst ihn töten, indem du einfach eine Giftwolke dorthin setzt, er fliegt durch und verreckt jämmerlich nach 12 Minuten. Cheap Run. Der zweite ist der rote, kurz vor dem Fails King Alan.
Der da irgendwie an diesem Turm lag da, ne? Der
genau. Hat doch das, ja. Nicht so Überritter beschützt. Der Überritter zieht komischerweise 12 Minuten lang jeden Angriff auf sich oder 15 Minuten, während du unter dem Drachen stehst und einen Pfeil nach dem anderen, du brauchst knapp 600 reinballerst.
Ins Blinde.
So, das war das. Dark Souls 1, der Drache.
Mit dem Schwanz, wo du dann auch so auf den Schwanz so schießen kannst, die ganze Zeit mit einem Pfeil unter der Brücke und dann
unter der
droppt er noch ein Schwert. Ey, da habe ich glaube eine Stunde gesessen.
Ja, aber der hinterlässt schon zu Beginn mega das Schwert. Mit dem macht das Schwert macht dir das Leben definitiv leicht. Ja,
genau. Aber eine Stunde habe ich gebraucht, bis das Vieh dann endlich mal ein Download. Da hast du ja am Anfang nur diese hässlichen Holzspeere. Was man für einen Quatsch da so macht, ne, bei dem Spiel. Ja, du stehst dann echt, irgendwie eine Stunde hockst du vor dem Fernseher und drückst immer die gleiche Taste.
Witzig wird's ja erst, wenn du hinter ihn willst, ja. Weil da, wenn du Platin willst, musst du ja allen Eiden beitreten. Und der eine hockt halt direkt dahinter in so einem kleinen Scheiß-Piss-Garten. Und da musst du wirklich gucken, dass du irgendwie unter dem durchgerannt kommst, ne. Und das ist dann auch gar nicht witzig.
Es ist einfach nur lustig, was man halt wirklich eigentlich bei dem Spiel halt so für Sachen macht. Ich würde mich sonst nirgends irgendwie eine Stunde irgendwo hinsetzen bei keinem anderen Spiel und da irgendwas machen, nur um da irgendwie so eine Wache zu kriegen. So eine Stunde immer so die gleiche Schultertaste drücken, um irgendwelche Holzpfeile zu verschießen. Also es ist einfach, wenn man, also eigentlich so eine lustige Situationskomik, ne, bei, was man da halt wirklich für verrückte Sachen macht, um da mal irgendeine Trophäe zu kriegen oder sonst irgendwie. Du craftest da ewig an ein und dem scheiß selben Schwert rum, musst da irgendwelche Materialien sammeln, was halt wirklich eine totale Heidenarbeit ist, stundenlang da irgendwie rumsuchen. Aber man macht das bei diesem Spiel einfach, weil man irgendwie gestört ist, ne? Also, aber es ist halt wirklich, wenn man sich das eigentlich mal so durch den Kopf gehen lässt, was man da für ein Bullshit macht. Also eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann, so wie wir es halt so sind, die setzen sich denn da echt hin und also eigentlich ist es total lächerlich, aber lustig.
Du lädst dieselbe Gegend 10-mal, so, um den Gegner wieder zu töten, weil du irgendwo gelesen hast, dass die Drop-Chance für das Item bei 12,8% liegt. Ja. Denkst du so, ja, 8-mal getötet gibt 100%. Naja gut, in Mathe war ich nicht gut, aber egal.
Da müssen wir mal zurück zu Demon's Souls gehen. Also ich weiß nicht, ob da jemand die Platina versucht hat, aber da kriegt man wie in den meisten Souls-Spielen kriegt man ja pro geleveltem Waffenpfad kriegt man eine Trophäe. Also für jede +10 Waffe quasi. Ja. Und einer dieser Steine, der dich von +9 auf +10 bringt, ich glaube Sharpstone? Also
Sharpstone.
Kriegst du nur, wenn du das völlig obstruse Tendency-System so weit verstehst, dass du die Welt auf Full Black Tendency bringst, wo dann ein schwarzes Phantom auftaucht, das eine Drop-Chance von 0,5% hat, um diesen einen Stein zu droppen. Und dieses Vieh steht nur an einer Stelle, wo du durchs halbe Level laufen musst. Von deinem
an dem saß ich so knapp 3 Tage.
Ja, 3 Tage reicht nicht. 3 Tage reicht nicht.
Ich hatte Glück. Also ich meine, dieses World Tendency Ding fehlt mir tierisch. Das so war wirklich geil.
Klasse.
Weil das war, alles was du an Scheiße in dieser Welt baust, hat Konsequenzen. Gut, Demons war im Vergleich zu den anderen drei halt nun mal in Abschnitte aufgeteilt. Da konnte man das machen. Bei Dark hättest du das nicht machen können. Auch bei den Nachfolgern nicht, ne? Aber World Tendency war geil. Du machst nichts anderes, als 12-mal in Lebensform von irgendeiner Brücke zu springen, dich danach wieder zu beleben, wieder in das Level zu gehen und wieder zu sterben. Weil die World Tendency sich nur ändert, wenn du in Lebensform in der Welt stirbst. Du machst so einen Blödsinn, erstmal eine halbe Stunde, um erstmal einen Gegner rauszulocken. Und dann kommt er endlich. Und der, von dem du sprichst, ist so ziemlich das übelste Monstrum überhaupt, ja. Ich habe die 3 Tage gebraucht, weil er mich 2 davon fertig gemacht hat, ja. Ich muss erstmal lernen, wie ich den besiege, ja.
Ja, und dann halt auch so Sachen. Ich meine, dass der dann wirklich im gesamten Spiel nur einmal kommt und wenn du das dann vergeigst, dann kommt der nie wieder. Dann musst du von vorne anfangen. Also alles so eine Sachen. Das ist ja voll von solchen Situationen in den Spielen. Und das ist halt so wahnsinnig obskur und du machst das, du setzt dich dem aber total aus. Als erwachsener, normal denkender Mensch, da frage ich mich dann immer, diese verfluchte Spielerei, warum scheißt die dir so ins Gehirn? Also,
weil du es haben willst. Du willst es haben. Du willst das wirklich haben. Platin in Demon's Souls zu kriegen,
ist verglichen. Doch Manipulation ist das.
Ist verglichen mit allem danach. Ist das die Best? Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Dark Souls 3 Platin ist eine ziemliche Sammelaufgabe. Ewiges schaffbar. Grind, man muss 3 bis 4 Mal durch, wegen den Ringen und wegen den Zaubern. Ja, bei Demon's Souls hast du noch Spezialwaffen. Spezialwaffen, die du einfach mal so völlig übersehen kannst, ja. Und dann merkst du auf einmal so, oh scheiße, ich habe jetzt 4 Runs hinter mir und muss noch einen 5. machen, weil ich irgendwie die Waffe vergessen habe. Oh shit.
Ja. Hat das eigentlich, also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, zum Beispiel hier so bei Bloodborne. Das müsste man ja auch irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Mal durchspielen, um das zu komplettieren. Aber ich hatte mir dann da einfach so einen auf dem USB-Stick so einen Speicherstand angelegt vor dem Endboss und so was.
Ich muss zugeben, das habe ich jetzt bei Dark Souls 3 gemacht, ganz einfach, weil ich verschiedene Gesten und Ähnliches noch sammeln musste und die sich aber zum Teil gegenseitig ausgeschlossen haben. So dass ich gesagt habe, ich bin jetzt schon das 3. Mal am Durchlaufen, also im sogenannten New Game Plus, und werde ganz schnöde die 2 Enden, die ich noch nicht gesehen habe, durch Speicherstand. Aber
das ging also auch, ne? Das haben
Smooth Slide of Hand erledigen. Bei Bloodborne,
habe ich das ist Cheaterei.
Da muss ich aber auch sagen, das verstehe ich nicht. Also gut, eigenes Gefühl. Ich habe nach Ausreden gesucht, warum ich das Spiel nochmal spielen könnte. Und da war ich super froh, dass es 3 Enden gibt, die sich alle gegenseitig ausschließen.
Aber das finde ich ja schon wieder so süß, ne? Aber ich meine, ich hätte da gar keine Zeit für. Dann würde ich denken, ich bräuchte jetzt noch ein halbes Jahr, um nur mit dem Spiel.
Es gibt 4 Enden bei Souls 3. Bei Dark Souls 3.
Ja, Aber nur 3 davon haben eine Trophäe, oder nicht?
Nur 3. Bei Bloodborne habe ich sie wirklich durchgespielt. Bei Bloodborne habe ich nicht beschissen.
Ja, wir können ja mittlerweile spoilern. Also das 4. ist, wenn du nach der Videosequenz zuschlägst.
Genau.
Bei Dark Souls 3.
Ein sehr schöner Rückgriff auf Demon's
Souls. Ja, sie sitzt da und der Bildschirm wird schon schwarz und du merkst auf einmal, oh, ich kann noch was tun. Und ihr dürft jetzt gleich lachen. Ich kam recht zufällig auf dieses Ende. Denn ich habe einfach gemerkt, oh, ich kann noch was tun und habe als erstes zugeschlagen. Und dann war die auf einmal tot.
Ich glaube, du hast jetzt Doreen gespoilert, kann das sein?
Also bis ich das anfange zu spielen, habe ich das schon wieder alles vergessen. Ich muss das ganze Spiel ja noch spielen und dann vergesse ich sowieso wieder alles. Ah, okay. Bei Dark Souls musst du ja immer irgendwas totschlagen. Also,
bei dem Ende habe ich mich richtig gefreut, muss ich sagen, weil also ich wusste davon nichts, ich habe das auch zufällig gefunden, und zwar weil ich halt Demon's Souls gespielt habe, wo man das am Ende auch machen kann, da entscheidet sich, welches Ende man kriegt, ob man Maiden in Black am Ende in die Fresse haut oder halt nicht, und ich dachte mir dann in Dark Souls, oh hey, ich kann mich noch bewegen, die haben doch wohl nicht etwa, und doch, sie hatten, und das fand ich, das ist halt so ein schöner Moment, da erinnere ich mich immer noch gerne dran.
Ja, das war bei Demons bei mir auch das Erste, nach diesen unendlichen Strapazen. Und die Strapazen in Demons sind halt nun mal verglichen mit Dark unendlich. Es gibt keine Bonfire, du kannst nur nach dem Boss speichern. Ja. Es ist knacke schwer.
Und ich fand den Endboss bei Demon's Souls auch.
Fels King Island?
Ja.
Also den
ja. Fand ich ziemlich
fett. Ich kenne zig Leute, die ihn nur gemacht haben mit dem Glitch damals. Du kommst rein, bewegst dich nicht, also es ist nicht direkt ein Glitch. Du steigst rein, bewegst dich nicht, du musst diesen einen Ring anhaben, ich glaube Red's Ring heißt der, dass man dich schlechter sieht. Und dann kannst du mit knapp 300 Pfeilen auf ihn schießen. Und er sieht dich aber nicht und kann dich nicht angreifen. Und damit ziehst du ihm 90% ab. Und diese letzten 10% sind immer noch die Hölle. Und zig Leute haben mich nur damit geschafft und haben noch so gemeint, ja, die haben da jetzt mehrfach 300 Pfeile reingebuttert und er hat die immer noch in den letzten 10% erledigt. Weil Wahnsinn. Er kommt einfach, er gibt dir diesen Aufwärtsschlag, macht diesen Schlag geradeaus von vorne, zieht noch zweimal durch, tot. Du hast überhaupt keine Chance.
Also du vergiftest ihn quasi, ne? So, du hast ihn quasi dann, ja, also, ja gut, da sitzt er auch, aber den 2 Stunden wartest, bis er da voll benebelt ist.
Ja, gut, da hatte du schießt deine 20 Giftpfeile rein und dann wirst du erstmal einen Kaffee machen.
Das, aber das ist das wieder, was ich meine, was total lustig ist, weißt du? Du setzt ihn dann dahin, vergiftet, setzt ihn total unter Dampf und dann wartest du einfach, bis der stirbt. Ich finde das
Da hatte Demon's Souls aber eine Menge von diesen Gelegenheiten, ne? Ja, da gibt es auch diese Man-Eater, durch den Nebel mit dem Bogen schießen konnte.
Ja, genau, das habe ich damals so gemacht bei dem. Da habe ich das so gemacht.
Komm, seien wir mal ehrlich, das hat jeder mal gemacht.
Ich hab's versucht.
Der Man-Eater ist ein Scheißboss. Und es gibt noch einen anderen Glitch. Entweder du zerlegst den ersten vor dem Nebel und machst danach nur den zweiten.
Genau, so habe ich das gemacht. Erstmal einen.
Oder du bist völlig tollkühn, rennst rein und da geht's ja eine Plattform nach oben. Und wenn du dich da ganz sanft rechts runterfallen lässt, ist da noch eine Zinne, die du in 9 von 10 Fällen nicht triffst. Aber wenn du dort landest, kannst du es ganz easy wieder mit der Giftwolke machen, ja. Und ich meine, wir haben so eine Verzweiflung in langen Nächten, ja. Und allein, dass wir heute drüber lachen können, uns bepissen dabei, zeigt doch, was dieses Spiel für einen unglaublichen Wert hat. In langen, einsamen Nächten griffen wir alle irgendwann zu diesen Billigmethoden, um einfach zu sagen, ey, komm.
Reine Verzweiflung.
Ja, ich bin echt fertig.
Ich meine, wie oft ist man irgendwo mal runtergesprungen, weil man dachte, oh, vielleicht, wenn ich da lande, da leuchtet was. Wenn ich da lande auf diesen Holzpflock, dann kriege ich da einen neuen Schatz. Und dann wie oft ist erst passiert, dass du denn bei dieser wackeligen Steuerung auf diesen
Take Block the plunge, landest, you won't
die. Ja, gerade bei Demons auf dem Weg nach der Spinne zum Fire Lurker, der ja meiner Meinung nach der zweitschlimmste von allen Bossen ist. Das ist ja auch ein grausames Schwein. Du kannst den ja abkürzen, indem du einfach über die Planken springst, ja. Wie viele Versuche haben wir alle gebraucht, bis wir endlich die Reihenfolge der Planken haben? Wie oft hat man was getan, was man schon ewig nicht mehr bei Spielen getan hat, damit sich einfach Notizen gemacht, Planke links, Sprung, zweite Planke, 3 Schritte rechts, Sprung. Und so weiter.
Oder halt einfach so eine lustigen Sachen wie, oh, wie komme ich denn da jetzt rüber? Da hinten ist eine Truhe. Erstmal Rüstung ausziehen, damit ich da weiterspringen kann. Ich meine, das ist so lächerlich. Aber lustig. Ja. Eigentlich ist es sehr logisch. Ich meine, klar, du bist halt leichter ohne Rüstung. Es ergibt ja schon Sinn, aber ich meine, wie du denn auch ausgesehen hast, so ein Gerippe da, was man nicht alles in dem Spiel so für einen Quatsch macht. Und
das ist schön, zu jeder von diesen Situationen, die Doreen anspricht, kriege ich sofort ein Bild im Kopf.
Ja.
Also bei dem jetzt mit der Rüstung ausziehen. Ich stehe in Anor Londo, ich habe diese rote New Londo Rüstung an und versuche über die zerbrochene Brücke zu diesem komischen Händler zu springen und schaffe es nicht. So, also jeder hatte wirklich dieselbe Situation, ob es jetzt im gleichen Spiel ist oder nicht, aber es gibt immer diesen Aha-Moment. Ah, okay, wenn ich jetzt die Rüstung ausziehe, dann komme ich weiter rüber.
Genau. Dann bist du ja schon weit gekommen. Ich hatte den Moment weit vor dem, nämlich vor dem ersten zweiten Bonfire in Anor Londo. Ja, da drüben sind 2 Bogenschützen. Und ich muss über diese Planke rennen, sehr schnell. Oh, wir kennen diese Stelle alle, oder?
Die Miyazaki persönlich hingesetzt hat, einfach nur um Leute zu nerven.
Mindestens ein Tag, bis es zum ersten Mal geklappt hat. Mittlerweile weiß ich ja, wie ich es mache. Ich renne einfach hoch, renne auf den ersten zu, halte ihm nur mein Schild hin und irgendwann bin ich direkt vor ihm, er schießt einen Pfeil auf mich und der Rückstoß bringt ihn dazu, dass er von der Brücke fällt. Oder von dieser Zinne, ja. Dann geht es.
Ich kenne Anno Londo ja nur aus Dark Souls 3 und habe jetzt bei meinem Platin-Run, wo ich übrigens auch diese Tugenden des Cheesens und des Liegenlassens und Durchrennen, ich hab den dritten Run jetzt eigentlich nur gemacht nach dem Motto, ich muss die und die und die Bosse erledigen, damit ich die und die Gebiete freischalte, weil da irgendwo noch ein +3 oder +2 Ring versteckt ist. Mhm. Und es ist schon ein Qualitätssiegel der Souls Games, dass sie, selbst wenn du das Gebiet schon kennst, wenn du es nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr erneut spielst, immer wieder in die gleichen Homer-Simpson-Momente reinrennst.
Man vergisst das schnell, ne?
Wo ich hochkam nach Anno Londo und dann wusste, ah ja, genau, jetzt muss ich hier an diesen gotischen Kirchenstreben rauflaufen, muss aber hier aufpassen, weil da steht einer gleich um die Ecke und hab mir gedacht, ah, ich habe so ein neues Schild, mit dem kann ich Leute so rumschieben. Dachte ich mir so, ah, das will ich jetzt mal genau an dem ausprobieren, was aber nicht geklappt hat, weil ich einen Pfeil in die Brust bekommen habe, wodurch ich dann erstmal von der hohen Zinne gestürzt bin. Und mir gedacht habe, nein, stimmt, da schießt ja einer und so. Das Spiel vergibt einem nicht, wenn man irgendwas vergisst.
Nö. Warum auch?
An Gegnern, die irgendwo rumstehen. Es ist in der Beziehung also wirklich absolut gigantisch. Also das Mikromanagement der Inszenierung von Szenen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was die Fachausdrücke dafür sind, aber im Prinzip hangelt man sich ja so von Bonfire zu Bonfire und zwischen den Bonfires, solange man eben noch rumrennt und sagt von wegen, meine Seelen, baut dieses hohe Spannungsmoment auf. Man will seine Erfahrungspunkte, seine Seelen zusammenhalten, um aufleveln zu können. Oder um irgendwelche wichtigen Dinge erledigen zu können, die mit Kosten verbunden sind, Waffen verbessern, Ausrüstung einkaufen. Und hängt also dann immer drin, wo ist es sicher? Und das, was man bereits kennt, ist halbwegs sicher, weil man einen Überblick hat von wegen, wo sind die Gefahren? Und in neue Gebiete vorzudringen, ist derart aufgeladen mit einer umfassenden Spannung, die halt auch angereichert ist mit dieser Schönheitserfahrung der Gestaltung und eben dieser fast schon Mystik, worum geht es, weil vieles von dem, was erzählt wird, wird in der Gestaltung erzählt. Ich meine, es kann mir keiner erzählen, dass er wirklich schlau geworden ist, einfach nur durchs NPCs anklicken.
Nee, die haben ja alle so immer so, die haben ja immer alle so geredet, dass sie alle so total lediert auf Droge sind oder so. Also es war ja immer sehr skriptisch alles, ne? Was
die haben mehr Fragen aufgeworfen, ja, als sie beantworteten.
Nicht nur das, sondern was ich so faszinierend finde bei Bloodborne und bei Dark Souls ist, beide Spiele, und ich nehme an, also bei Demon's Souls weiß ich es auch, ist, du hast auf der einen Seite diese sehr anspruchsvollen, fordernden Spiele, die mit ihren Härten sehr unnachgiebig sind. Also auch als jemand, der 180 Level ist und also über eine mordsgroße Lebenspunkteleiste verfügt, kann es einem passieren, dass man durch schlechtes Spielen plötzlich übermannt wird und es macht zack, 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 zack und du bist tot. Mhm. Das kann ganz, ganz schnell passieren, dass du also einfach umfällst und nochmal von vorne anfangen musst. Und ich finde es so faszinierend, wie diese Art von Spielmechanik, diese Art von Spielkultur nicht inszeniert ist mit dem üblichen harten Macho-Gedöns oder so einem typischen Action-Epic-Gedöns, sondern es ist eigentlich inszeniert mit einer Sensibilität, die mich sehr erinnert an zum Beispiel Zwangmeier-Filme oder an Marionettentheaterfilme für Erwachsene. Mhm. Also eher, man kann sagen, an Art-Kino oder also Art-Kino-Gebaren oder einer bestimmten Art von sehr, sehr seltsamen Offbeat-Theater oder auch vergleichbar mit einer gewissen Art von Lyrik.
Ja, Lyrik, also, ich wollte es gerade sagen. Also ich finde
so, das nicht so dem üblichen leicht zu konsumierenden Unterhaltungsroman Tonfall
ja.
oder Unterhaltungs-Fantasy-Tonfall, sondern es ist ein sehr hoch angesetzter, mystischer, rätselhafter Tonfall, der sehr
tiefgründig, tiefgründig auch
sehr emotionell angereichert ist. Und für mich, ich gehe ja ins innere Exil, indem ich mich immer mehr mit fernöstlichen Angelegenheiten hier zuballere und mein Geld ausgebe für irgendwie Neuausgaben und Komplettübersetzungen von Reise in den Westen und die drei Reiche und Pusung Ling und solchen Klassikern. Und eins der großen Geschenke, die Dark Souls Spiele, traue ich mich vom dritten Teil her zu sagen, liefern, ist, dass sie wie wahrscheinlich wenige Spiele, was ich so mitkriege aus der japanischen Ecke von japanischen Entwicklern, dass das westliche Publikum mit einem Hardcore-Kurs in fernöstlicher und japanischer Ästhetik bereichern, die, was ich also so in dem Maße nicht kenne. Um euch mal was in die Hand zu geben, zum Beispiel. Drei zentrale Begriffe japanischer Ästhetik, die klassischerweise aus dem Buddhismus, aus der Zen-Philosophie kommen. Da hast du zum einen einen Doppelbegriff namens Wabi-Sabi. Ja. Wabi steht für das Unperfekte, für das an Ärmlichkeit grenzender Bescheidenheit. Ja. Und Sabi wäre das kühl abgemagerte, welke, von Gebrauchsspuren gezeichnete Alte, ja. Und das ist ausgesucht, ja. Das ist eine ausgesuchte Ästhetik des Unperfekten. Du hast als nächstes dann so etwas wie Yohaku no Bi, die Schönheit des übrig gebliebenen Weiß, also der ausgesparten Stelle, die auf etwas deutet, was nicht dargestellt ist, was nur in Andeutungen erahnbar ist, geheimnisvoll und verborgen bleibt. Was dann zu einem Effekt führt, der im Japanischen Yugen heißt, der schlichtweg bei uns am ersten übersetzbar ist mit was Mysteriösem, Tiefgründigen, Dunklen, was auf eine dahinterliegende Dimension zu dem, was du vordergründig siehst, verweist und wo das Angedeutete und Verborgene höher geschätzt wird als das, was du klarerweise vor dir siehst. Und das ist etwas, was die Souls-Spiele zutiefst prägt. Das ganze Lore-System von denen. Du kannst die ganzen Gegenstände anklicken und dir durchlesen. Ja, der Zahnstocher ist fallen gelassen worden vor 100 Jahren von der Figur und seitdem übernommen worden von dem und dieser Gegenstand funktioniert so. Und es ist im Fortlauf der Spiele, soweit ich das überblicken kann, immer schwieriger, überhaupt sowas wie eine Chronologie reinzubringen, außer dass vage angedeutet wird, es sind Jahrhunderte vergangen.
Ja. Gut, aber deswegen gibt's ja wunderbare Nebengeschichten. Hi, ich bin wieder da. Doreen, lach bitte übrigens nicht mehr so viel. Das drückt auf meinen Bauch.
Ja, ne, wenn das aber so lustig ist, ja, aber ich halte mich jetzt so.
Ich find's immer so lustig, wenn die Leute irgendwie so heimlich schreiben, so, ich bin mal kurz weg oder so, und dann üblicherweise sagst dann jemand anders vom Weg, jetzt ist der und der weg, jetzt können wir ja Pause machen. Naja, Volker sagt es Ferritz auch selbst irgendwie, dass er gerade auf Klo war.
Ja, ich war schon wieder aufs Klo. Jetzt haben wir, das hatten wir schon beim letzten Podcast. Herrgott, diesmal war's. Ja, aber diesmal war's diese fordernde Lache von Doreen.
Ja, also aber ey, Volker, ich kann doch unwirklich schuld sein, wenn deine Blase Puppe ist. Also.
Das war das Schuld an Volkers Blase.
An Volkers Blase, genau. Das war einfach diese permanente herzliche Lache. Und ich habe mich an diese ganzen Situationen und diese ganzen scheiß völlig verschwendeten Nächte erinnert, die ja natürlich nicht verschwendet waren, ne? Aber um auf die...
Du weißt schon, dass du mir gerade meinen tiefgründigen, ernsten Vortrag kaputt
gemacht Nein, hast. Nein, ich wollte ja gerade darauf eingehen. Mann, Herrgott, das gibt wieder ganz üble Snippets. Die Geschichte von Siegmeier im ersten Dark Souls rekapituliert, nimmt zig Seiten ein. Wer war eigentlich Siegmeier? Das ist dieser Zwiebelritter-Rüstungstyp.
Oh Gott.
Winnie the Pooh in Blech, ja, ja.
Irgendwann war der weg. Irgendwann kam der nicht.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Das ist gerade das, was Alex meint. Es ist einfach unglaublich hintergründig. Du erfährst seine wirkliche Geschichte nur dann, wenn du diese Quest, die auf so unglaublich vielen Zufällen basiert, ja, es reicht dreimal, dass du irgendwie aus Versehen vorbeiläufst und hallo, aus Versehen vorbeilaufen im Souls-Spiel ist so ziemlich das Einfachste, was man überhaupt machen kann.
Das geht schnell, ja.
Und erst dann erfährst du, dass er eine unglaublich zerrissene Gestalt ist. Du erfährst von sehr, sehr vielen Leuten, auch in Dark Souls 3, auch im DLC zuletzt nochmal, die auch in diese Welt kamen und irgendwie alles gesucht haben, was du gesucht hast, aber irgendwie auf dem Weg kleben geblieben sind und jetzt völlig fertig und so weiter. Und zum Schluss stirbt Siegmeier. Ja, ich glaube, das kann man mittlerweile spoilern. Es ist 6 Jahre. Ja, und du triffst dann deine Tochter. Und wenn es gut ausging, sagt sie dir noch so, ja, es ist in Ordnung, Papa war trotzdem glücklich. Aber wie kam er dahin? Hat er eventuell seine Frau damals dafür verlassen? Gibt's gute Indikatoren. Hat er seine Tochter zurücklassen? Gibt gute Indikatoren. Lauter solche Sachen.
Es ist eine, was ich mitbekommen habe als jemand, der die ersten beiden Souls-Teile ja größtenteils nur als Leser erfahren hat. Ist das durchaus auch eine hübsche Kritik an Macho-Scheiße eben? Ne, die großen epischen Questen unternehmen, aber Tochter und Frau irgendwie bleiben zu Hause sitzen. Mhm. Das ist das, was ich meine, Dark Souls hat unglaublich viele komische Momente für sich als Spieler, wenn man es durchspielt. Die Welt selber glänzt durch einen wahrscheinlich, es gibt vielleicht eine Handvoll Spiele, die in derselben Liga unterwegs sind die letzten 10 Jahre, was Inszenierung und Weltenbau betrifft. Ja. Ich meine, wie gesagt, meine größte Begeisterung am Dark Souls 3 und auch schon bei Bloodborne eigentlich noch mehr, weil Bloodborne genau in diese seltene Kerbe schlägt, Fantastik, Horror mit ich habe das im Bloodborne Podcast ausgedrückt, als es ist eine wunderschöne Chronologie des klassischen Horrors, der dann übergeht zu einem modernen kosmischen Horror, also dem klassischen Horror von irgendwelchen Dracula, Vampir, Schlangenmenschen, Werwolf-Monstern hin zu einem den ganzen Kosmos und das menschliche Dasein umfassende. Und bei Dark Souls 3 zumindest geht es mir ein bisschen ähnlich. Ich hoffe, dass es irgendwann gerüchteweise steht's ja auf dem Arbeitsplan von From Software, dass es ein PS4 Remastered von Dark Souls 1 und 2 geben wird. Zwei gibt es schon für PS4. Okay, mhm. Dann warte ich noch aufs Einser. Weil ich
würde 2 ist die Scholar of the First Sin Edition mit allen DLC.
Richtig, ja. Und ich würde wahnsinnig gern die gesamte Story von 1 und 2 noch nachholen, die selbst durchzuspielen, weil ich einiges nur von wenigen Sachen, wo ich speziell nachgelesen habe, mitbekommen habe, dass der Weltenbau so ganz, ganz grob ist, weil das halt im Dreier nicht wirklich beantwortet wird und ich hier und da schon ein bisschen neugierig war, bei den tieferen Fundamenten von dem Weltenbau selber zu verstehen, ja, was ist der Abgrund, also The Abyss, was ist The Deep? Was ist der Unterschied zwischen Pyromancies, Sorceries und Miracles? Wo kommt das her? Ja? Und auch zum Teil, weil ich gegoogelt habe nach, was sind das für Statuen? Ja? Was sind das für Hinweise, die mir jetzt so nichts sagen? Weil wenn ich zum Beispiel in einem relativen Anfangsgebiet von Dark Souls 3 im Undead Settlement rennt man irgendwann mal durch ein Verliessystem und trifft auf eine Statue von einer Göttin, wo man sich heilen lassen kann oder wo man Sünden vergeben bekommen kann. Mm. Und wo ich dann also gar nicht wusste, was ist das jetzt für eine Göttin, was soll das sein? Vor allem, wenn du dann in einem späteren Gebiet feststellst, diese Göttin ist da, aber verhängt worden oder verstellt worden. Also wenn da so tiefere Sachen passieren, die nur durch die Umgebung ausgedrückt werden und hier und da durch die Beschreibung von Gegenständen bestimmter Gegner, die man findet, Klamotten und Waffen und ähnlichen, wo dann zum Ausdruck gebracht wird, da war mal eine Kirche einer Göttin, die ist dann übernommen worden von irgendwelchen Priestern, die Anhänger waren von einem Kerl, der sich durch Kannibalismus und dann Götterfresserei selbst zu einem Gott gemacht hat und den wir dann auch bekämpfen dürfen als einen der Bossgegner.
Ja.
Wenn du solchen Dingen nachgehst und eben verstehen willst, was sind diese unterschiedlichen Mechaniken auch? Was ist der Unterschied zwischen Dark Magic und Curse und so weiter? Wo kommt das her? Mhm. Und gerade bei Dark Souls 3 habe ich das Gefühl, Leute, die 1 und 2 kennen, müssen zum Teil ja Orgasmen bekommen haben beim Wiedererkennen von Dingen.
Das wollte ich gerade sagen.
Es gab eine Gegend bei Dark Souls 3, die gilt als eine der Scheiße ist das stressig Gegenden, nämlich diesen Sumpf von Farron, wo du irgendwo in einer Ecke nach dem Motto, das ist mir alles hier zu Friede, Freude, Eierkuchen, ich gehe jetzt da in diese Ecke, wo ich die ganze Zeit durch das giftige Sumpfwasser prinzipiell vergiftet werde und dann hüpfen dort auch noch ganz viele von diesen sehr, sehr nervigen Basilisken Monstern rum, die mich auch sofort cursen können. Und irgendwelche großen Elder-Grews mit riesen Baumstämmen sind auch noch in der Nähe. Aber in der Gegend, wenn du dich näher herumtreibst, kannst du eine Höhle finden, wo tote Pilzmenschen rumliegen. Und das ist dann wohl eine tiefere Geschichte, was diese Gegend früher mal war. Ja. Und ich finde das extrem bereichernd, einen Fantasy-Weltbau auf diese Art und Weise aufzuziehen, weil es ganz nebenbei eigentlich auch so die klassische Art und Weise, wie die Pioniere dieser großen Epic Fantasy das ursprünglich auch gemacht haben. Also die heutige Fantasy leidet meiner Meinung nach sehr, sehr stark daran, dass alles übererklärt wird. Es gibt auch einen guten Prozentsatz an Fantasy-Autoren, sei es in Buchform, sei es in Comicform, sei es in Videospiel- oder Filmform, die nicht direkt selber irgendetwas schöpfen und inspiriert sind von, sag ich mal, dem Leben und der Geschichte und Mythologie im Allgemeinen, sondern die nur noch Derivat-Fantasy herstellen, weil sie die und die Art von Rollenspielen gespielt haben oder weil sie die und die Art von Computerspielen gespielt haben und darauf aufbauen. Und bei Dark Souls habe ich unglaublich stark das Vertrauen und das Gefühl, dass dieser Miyazaki und seine Leute wirklich, wirklich originär was anzapfen. Dass die nichts derivieren, dass die nicht irgendwas neu auflegen und neu aufgießen, sondern dass da wirklich ein Auteur drin sitzt und mit seinen sehr, sehr spezifischen eigenen individuellen Fetischismen und Vorlieben etwas zusammenstellt, was dir was gibt. Wenn du es als reiner Get-Good-Spieler durchspielst, nach dem Motto, das Spiel ist schwer und das werde ich meistern, kannst du an dem ganzen Kram vorbeilaufen und es kann dir völlig Wurst sein und es bleibt trotzdem eine befriedigende Erfahrung für dich, nehme ich mal an, weil sonst gäbe es nicht so viele, ich habe das Spiel geschafft, auf dem Kopf stehend und so weiter, Videos, aber anknüpfend an diesen kurzen Japan-Ästhetik-Vortrag, diese Haltung, zu der das Spiel erzieht durch seine Schwierigkeit und durch seine heimtückische Art, wie es gestaltet ist, dass eben Aufmerksamkeit zu investieren sich lohnt, sich umzugucken. Ich habe jetzt beim Durchspielen zum Beispiel wieder entdeckt, du kommst in das Undead Settlement rein. Du gehst hinein und findest das erste Bonfire, an dem du dich ausruhen kannst. Und bei diesem ersten Bonfire, gleich nach einem großen Fallgitter am Beginn von Undead Settlement, gibt es in dieser kleinen Hütte, in der man sein Bonfire hat, einen Balkon, auf den kann man rausgehen. Wenn ich auf diesen Balkon rausgehe, habe ich eine der vielen, vielen schönen Aussichten. Wenn ich diese Aussicht genieße, sehe ich in der Ferne einen Riesen auf einem Turm stehen und ich höre auch aus der Ferne ein Geräusch, was mit dem Bogenspannen und Abschießen des Pfeils von diesem Riesen korreliert. Das heißt, ich kann ganz am Anfang des Levels bereits beobachten, was später in dem Level passiert und wenn ich es nicht beobachtet habe an dieser frühen Stelle, mich dann böse überrascht. Ja. Wenn ich es aber bereits früh beobachtet habe, weiß ich also, da kommt was auf mich zu. Und derartige Stellen bietet das immer wieder an.
Der Schlüssel dazu ist leider trotzdem, um das ganz jäh runterzubrechen, Dark Souls 1. Ganz im Ernst. Natürlich. All das, dieses irgendwelche Irre kommen in dieses Land, weil sie es irgendwie erobern wollen. Das ist ja zu gewissen Teilen schon so eine Art Terra Incognita. es ist zwar schon untergegangen, aber man kann da noch hingehen und ein bisschen was abstauben. In Dark Souls 1 macht es unglaublich viel Sinn, Platin zu holen, weil du dabei auch die Geschichten der NPCs bis zum Ende durchläufst. Um den einen Zauber zum Beispiel zu kriegen, musst du den Zauberer bis zum Ende seiner Story verfolgen und merkst dann, okay, er kam da auch anfangs mit guten Absichten hin. Mhm. Er wollte die irgendwie heilen, dreht dann aber zum Schluss völlig frei. Das letzte Mal, als du ihn siehst, ist er dein erbitterter Gegner. Auch dieses Ding von wegen Weitblick, du kannst dich umschauen und so weiter. Es gibt Stellen am Anfang vom Hub, also du bist ja in diesem Firelink Shrine, ganz am Anfang, da kannst du wirklich, wenn du genau hinschaust, schon sehen, was nach 10, 20, 30 Spielstunden erst auf dich warten wird, ja. Das ja. heißt, das kannst du dort auch tun. Dieses System haben die dort eingeführt, ne? Und vor allen Dingen, es ist immer noch dieses, okay, gut, du kannst von Anfang an überall hinlaufen, aber in 9 von 10 Gegenden wirst du massiv auf die Fresse kriegen, ja. Du kannst das probieren, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst vom Firelink Shrine aus runtergehen in das Skelettgrab. Do it.
Das ist ja berüchtigt und legendär. Das wird ja in dem
den Fehler haben wir alle gemacht, ja. Wir sind damals
groß ausgewalzt, ja. Die Skelette meinte ich vorhin mit den 3 Stunden. Ja.
Wir hatten damals das Riesenpech. Wir hatten die Review-Exemplare 2 Wochen vor der Veröffentlichung. Das heißt, wir hatten den unglaublichen Luxus, 2 Wochen vor der ganzen Welt irgendwie in was reinzublicken, wo es halt noch nicht das System gab, dass du irgendwie jemanden summonen konntest, ja, weil da waren eine Handvoll Menschen weltweit unterwegs, lass das mal vielleicht, keine Ahnung, 100 gewesen sein, ja, wenn überhaupt, ne. Und dann schreibst du auf einmal Leuten, die du damals noch bei Facebook kanntest oder sowas, ja, du, ich habe da gestern Abend die Tür da unten aufgemacht. Und der schreibt dir zurück so, ja, nee, da steht, die kriege ich nicht auf, weil ich den Schlüssel nicht habe. Und du schreibst so zurück, so, ja, aber den Schlüssel kannst du als Start-Item nehmen, das geht doch. Oh, geil, ich fange nochmal neu an. Ja, da kommt jetzt eine Brücke, da kann man entweder nach links gehen oder geradeaus. Wenn du geradeaus läufst, kommst du nach Schandstadt. Das heißt, du gehst so oder so drauf. Wenn du nach links läufst, kommst du zu einem toten Drachen, ja, vor dem so viel Loot liegt, dass natürlich deine Neugier wieder überwiegt und natürlich nimmst du den Loot mit und natürlich erwacht der Drache dann zum Leben und natürlich bist du dann tot. Und das war so wunderbar archaisch damals, da kommt dann irgendwie nachts um 4:30 eine Mail zurück, so, ja, ich bin dann nach links gegangen, geh mal lieber nicht nach links, geh mal nach geradeaus und schilder mir mal deine Erfahrungen, ja. Und das ist eine Zeit, damals gab es Let's Plays schon, ja.
Ja, aber da komme ich ja gleich wieder mal zu meiner nächsten Frage, weil das ist ja auch so ein jetzt wo wir gerade von den Skeletten gesprochen haben und so, es gibt ja also für mein Empfinden oder von Schandstadt, es gab ja so Gebiete des Todes, also die, wo ich heute noch Brechreiz bekomme, wenn ich dran denke, wie ich da durchgestraxelt bin, also mit diesen Skeletten, das war ja wirklich ganz schrecklich da unten mit dieser, du bist ja nur mit einer Funzel rumgelaufen und hast nicht, da war es finster wie im Bärenarsch. Du hast nichts gesehen und ich dachte so, oh, ich hasse diese Gegend hier, ich bin froh, wenn ich hier wieder durch bin. Oder eben Schandstadt, was ja so eine totale, ich weiß nicht, Framerate ist eingebrochen wie bekloppt und man ist da wirklich nur in Zeitlupe rumgelaufen und ist permanent runtergefallen irgendwo. Was waren denn eure Gebiete, die wo ihr total abgekotzt habt? Also
Schandstadt. Also Schandstadt, ja. Definitiv. So, und da habe ich wirklich aufgehört und 3 Monate nicht mehr gespielt.
Ja, also die Giftbrühe da unten, ne? Also ich die fand
Brühe, genau. Ja, nein, in der Brühe ging's dann wieder. Ich habe es wirklich nicht von diesen Balken runter geschafft. Weil dann waren dann irgendwie diese Blow Darts, diese Vergifteten, auf dich zugeflogen, brennende Hunde von hinten und komische Leute mit Macheten von vorne.
Das heißt, du hast deinen harten Weg nach Schandstadt genommen.
Ich habe den harten Weg genommen. Natürlich habe ich den harten Weg genommen. Es gibt man musste sich ja auch noch verdienen. Man musste ja auch noch an diesem Ziegendämon vorbei, der beim ersten Mal ja wirklich auch kein Superschlecken ist. Ich glaube, da habe ich das erste Mal weggelegt, das Spiel, für so 2 Wochen. Dann habe ich es wirklich geschafft und ich war so stolz. Und du kriegst diesen Schlüssel, gehst runter in die Tiefen, gehst vorbei an diesen Metzgern. Und die Tiefen sind ja auch schon scheiße beim ersten Mal. Die sind ja wirklich auch schon scheiße. Ja,
und dann wird vor allen Dingen scheiße, weil die Dinge... Ne? Die Frösche. Weil die Frösche im Gegensatz zum Dreier machen dich die Frösche dort auch wirklich fertig.
Ja,
Alex, das will ich jetzt spoilern. Wenn du im Einser von einem Frosch fertig gemacht wirst, ja, dann wachst du mit der Hälfte deines Lebensbalkens auf. Ja.
Genau.
Wenn du halbierst Seelen für ein Item. Und wenn du nicht 6000 Seelen für ein Item hast, was dich rausholt, dann bist du am Arsch.
Und ich habe das so früh gespielt, Volker kennst du wahrscheinlich auch noch, wenn er die Review, das Review-Exemplar hat, da waren die noch ungepatcht. Bevor die gepatcht waren, haben die dich nämlich geviertelt, wenn du dann nochmal gestorben bist. Das heißt, ich bin mit einem Viertel meines Lebens aus Schandstadt wieder hochgeklettert, auf der Suche nach diesem Curse Stone, den ich so mehr aus Zufall bei diesem Pardoner gefunden habe, der nach den Gargoyles auf dem Dach steht. Das heißt, du kämpfst dich mit einem Viertel deiner Lebensleiste von ganz unten, also nicht ganz, aber von quasi ganz unten der Spielwelt bis quasi ganz nach oben. Und du schaffst es irgendwie, keine Ahnung. Ich würde es wahrscheinlich heute noch nicht mal schaffen, ohne getroffen zu werden. Und das ist so ein gutes Gefühl, ja, wenn man da diesen Stein in der Hand hat und der Pardoner, der lacht dich dann noch aus, weil die lachen ja immer alle. Mhm. Die sind ja alle verrückt und lachen. Und der lacht dich dann noch aus und du nimmst diesen Stein und du bist wieder kampfkräftig und vor lauter Glück fällst du vom Dach oder irgendwie. Das ist Dark Souls 1 gewesen, ja, ohne alles zu kennen.
Dann ohne irgendeine, meine Albtraumgegenden waren, bei Bloodborne war es der Forbidden Forest, die Forbidden Woods, weil da war meine große Barriere waren dort die Shadow of Yharnam Gegner. Das war damals auch so ungefähr der Anfang, wo ich getwittert habe und das zu dem Gegner habe ich dann auch irgendwann mal noch einen meiner letzten Blogbeiträge geschrieben, weil ich weiß nicht, wie viele 100 Anläufe ich für diesen Gegner gebraucht habe. Ich habe so
Für die drei, ja. Echt?
Für diesen Dreiergegner habe ich also, ich habe irgendwann mal getwittert oder gebloggt von wegen, ich habe jetzt Souls gefarmt, damit ich mir das Maximum an Bloodfiles kaufen kann. Und ja, ich habe meine 199 Bloodfiles gerade schon wieder aufgebraucht für diesen Gegner.
Okay.
Und bei Dark Souls 3 war eine Stelle, wo ich erstmal sehr, sehr gefrustet war, wie wenig ich vorangekommen bin, waren die Irithyll Dungeon. Wo es auch einen der wirklich gemeineren Gegner hat, dieser Jailer, der rumrennt mit seinem Brandeisen, der hat eine sehr, sehr gemeine Mechanik, die böse Dinge macht mit deiner Lebensleiste. Und das war sicherlich mein größter Angstgegner, bis ich gemerkt habe, dass man den eigentlich, wenn man auf ihn zurennt und gleich draufhaut, ist alles gut.
Also welcher Teil war das eigentlich mit dieser, ich glaube es war Teil 1, war diese hässliche Riesenratte in der Kanalisation?
Ja, die sind
ja.
Also wir sind ja immer noch
nicht auf Scheiße. Ich dachte, was ist das denn für ein Vieh?
Ja, wir sind ja immer noch nicht in Blighttown. Wir sind jetzt ja, nachdem wir den Capra-Demon oder wie der hieß, besiegt haben, ne?
Ja,
diesen Ziegentyp. Dann kommst du ja runter.
So eine
dann
hässliche Ratte.
So, aber jetzt kommt's ja erst noch. Es kommt ja erst noch. Bevor du den harten Weg darunter gehst, ist da ja noch ein Boss, der dir die Scheiße aus dem Leib prügelt, ja? Nämlich der Gaping Dragon. Der Klaffdrache.
Ja, aber der war super, ne?
Einer der am besten designtesten.
Wo du erst denkst, oh, ein kleines Krokodil.
Und dann ist es die Nase.
Bin dann mal hinten das ist wirklich gefallen. Das war ja nur ein
Ich glaube, das ist auch echt meine Horrorszene aus der ganzen Reihe. Ich meine, es gäbe in Demon's Souls noch welche. Da gibt's auch einen Sumpf, der ist auch sehr schlimm. Da gibt es auch einen Gegner, der hat eine sehr große Keule. Doreen kennt ihn vielleicht. Er kommt auf dich zu. Und wenn du dieses schon
welcher
hörst.
Teil jetzt? Warte mal, welcher Teil jetzt?
Demon's Souls.
Ach, Demon's Souls, ja.
Du meinst die große Version von diesen kleinen Standardgegnern, die in dem Sumpf
sind. Genau, ja. Und du kannst nicht wegrennen, weil du bist im Sumpf und du bist sowieso eingeschränkt. Und du hast sowieso keine Chance, ja. Bis du dann irgendwann mal, Gottverdammt nochmal, eins und eins zusammenzählst und dir denkst, hey, hallo, ich habe einen Bogen mit Riesenreichweite, ich mach den einfach auf Entfernung, ja.
Ja, Demon's Souls war ja das absolute Bogenspiel, ne. Dark Souls war es eigentlich auch noch, ne, aber irgendwie, also Teil 1, Aber Teil 2 war es dann schon irgendwie nicht mehr so bogig, ne? Oder? Kann das sein?
Teil 2 habe ich einfach in Erinnerung als, wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber Teil 2 habe ich in Erinnerung als maßlos in die Länge gezogen. Ja. Viel zu viele Überlängen, viel zu viele Wiederholungen aus dem ersten. Man hätte das weit, 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 bevor man noch sagt, okay, jetzt musst du noch dahin,
ja,
und nochmal also die vier Erzdämonen legen.
Alex hat das ja vorhin auch eigentlich ziemlich treffend gesagt, dass so eine gewisse Zufallsmechanik, sag ich mal, wenn du das da jetzt nicht machst, dann wirst du den Boss gar nicht erst sehen oder so. Also Dark Souls 2 ist ja irgendwie voll von optionalen Bossgegnern, wie ich das noch so in Erinnerung habe. Und das ist irgendwie so ein Aspekt, der mich so ein bisschen gestört hat. Also erstmal fand ich es halt wahnsinnig überladen von den Bosskämpfen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand das immer so eigentlich bei Demon's Souls und auch bei Dark Souls 1 ziemlich erfrischend, wenn man halt sich immer auf so einen gewissen Moment hingearbeitet hat. Und bei Teil 2 habe ich irgendwie das Gefühl, ich traxel da durch die ganze Welt und hier kommst du ja auch zu einem Boss und da ist ja noch einer und das war dann irgendwie alles too much und das hat dann irgendwie du hast ja irgendwann so 20 Bosse erlegt. Ja,
also und was ihr erzählt, klingt für mich danach, als ob Teil 2 ein nicht so gutes Mikromanagement an Szenen hat.
Ja.
Ich gebe euch mal ein Beispiel, für was ich für eine gute Szene halte. Relativ früh bei Dark Souls 3. Das erste richtige Gebiet nach dem Tutorial-Gebiet sind die High Walls of Lothric. Mhm. Die High Walls of Lothric haben auch schon sehr schöne ein sehr gutes Mikromanagement an Szenen drin. Da gibt's eine Szene, wo ein Drache auf einem Turm ist. Den kann ich schon sehen. Wenn ich dann in dieser Gegend vorbeikomme, kann ich mich entscheiden, entweder einen leichten Pfad zu nehmen, wo der Drache Feuer rumspuckt, wo ich an einen Haufen Gegner vorbeirennen kann oder die irgendwie vom Drachen totspucken lassen kann. Oder ich kann eine Treppe hochgehen und furchtlos schnell genug sein, um eine Tür aufzumachen zu einem Turm, wo ich also den Drachen also auch umgehe. Aber die markante Szene ist dann im nächsten Gebiet auch wieder im Undead Settlement. Es gibt im Undead Settlement ein Kanalsystem, das man das erste Mal eigentlich richtig gut betritt, wenn man es so aus der Mitte von hinten betritt. Da geht man an einem Hund vorbei, den schlägt man tot. Dann geht man eine Leiter runter und kommt in ein Kanalsystem mit einem langen, langen Kanalgang, wo erstmal drei Ratten auf einen zukommen in normaler Größe und die haut man halt dann um.
Und dann ist da der Nebel.
Dann sammelt man einen Gegenstand auf, dann ist eine Tür, die kann man nicht aufschließen, weil man einen Schlüssel kaufen muss. Und dann ist geradeaus, hängt so ein Miasma in der Luft. Man kann nichts sehen. Und aus diesem Miasma kommt dann eine Riesenratte, die erste Riesenratte im Spiel.
Ja.
Und das ist eine perfekt inszenierte Mikroszene. Weil man weiß, also die Atmosphäre von so einem Kanalsystem ist einfach nicht die allerheimeligste. Dass da so Ratten und böse Hunde durch die Gegend hüpfen, hat man schon erfahren. Aber es ist beim allerersten Mal, wenn man hingeht, einfach eine eher mal so Überraschung, plötzlich mit einer Riesenratte konfrontiert zu sein. Zumal ja, die auch von Geschwülsten überzogen
ist. Ja, hässlich wie Saudi-Viecher. Und das ist halt
macht einfach keinen gesunden Eindruck. Sowas möchte man nicht mit seinem Schwert berühren.
Keine gesunden Ratten.
Ja, aber der Trigger funktioniert
noch. Was ich so raushöre, ist, dass Dark Souls 2 diese Art von gutem Mikromanagement missen lässt. Da wird halt geklotzt und gekleckert, aber nicht wirklich gestaltet.
So höre ich das. Dark Souls 2 ist der Meinung, wenn man alles, was man hatte, noch ein bisschen mehr macht, ein bisschen, ja, größer und öfter, dann ist das eine gute Sache. Und das geht ja so weit teilweise, dass die Bosse nicht nur von Teil 1 recycelt werden, sondern dass ein Boss vom Anfang am Ende nochmal kommt.
Also, wenn man es mal wirklich ganz primitiv vergleichen will, dann ist Dark Souls 2 der Meinung, dass der Royal TS der perfekte Burger ist. Er ist wirklich lecker. Er hat eigentlich alles. Der Royal TS ist ein wunderschöner Burger, auch wenn man McDonald's nicht mag. völlig egal.
Wunderschön.
Wenn er nicht aus Pappe wäre, wäre er.
Ich habe mal bei McDonald's gearbeitet. Wenn man sich die Sachen selber machen kann, ist das ganz okay.
Ja, es ist natürlich kein richtiger Burger und auch sonst irgendwie ziemlich langweilig, aber egal. Der Royal TS schmeckt, er stellt dich völlig zufrieden und so weiter. Und Dark Souls 2 ist einfach der Meinung, wir legen jetzt auf den Royal TS doch mal 2 Scheiben Fleisch extra. Und mehr ist Dark Souls 2 nicht. Man nimmt einfach einen Burger, der schon relativ rund ist und sagt sich so, ja gut, 2 Scheiben nochmal drauf, dann ist er vielleicht noch runder. Ist er aber nicht. Ganz
im Gegenteil. Es ist interessant, dass wir das ja so ähnlich sehen alle, ne? Also da muss ja dann wirklich was dran sein. Wie war das nochmal? Hat da jemand anders
Regie gemacht? Da war Miyazaki nicht mit.
Irgendwas war da.
Ne? Der Aufsicht.
Miyazaki war beim zweiten nicht dabei.
Er war schon ein Bloodborne.
Aber da muss ja wirklich echt was dran sein. Also, wenn wir das alle so sehen und nicht nur einer von uns oder so, dann muss ja wirklich schon irgendwie der Wurm absolut drinnen sein in dem Spiel. Aber ich habe das erst.
Der Wurm drin. Es ist ein gutes Spiel. Aber
Könnte man so eine ganze. Ich meine, an sich ist mir das nicht so wahnsinnig sympathisch, obwohl es zum Beispiel. Im Literatur- und im Filmbereich und also in fast allen medialen Bereichen gibt es Leute, denen ich also wirklich mein Herz und meine Seele anvertraue und also weiß, die haben mich bisher noch nicht enttäuscht, bestimmte Schriftsteller, bestimmte Filmemacher. Und obwohl das der Fall ist, ist mir die Auteur-Theorie eigentlich ein bisschen suspekt. Aber es scheint wohl so zu sein, dass Miyazaki From Software so einer von diesen seltenen Auteuren im Game-Bereich ist. Das heißt, wenn der Mann wirklich 100% hinter einem Produkt steht und daran mitmacht und mitschreibt, ja, hebt das Ganze auf ein merklich höheres Qualitätsniveau.
Meiner Meinung nach ist einfach Folgendes passiert. Du hattest damals Demon's Souls, was über ja eine ganz klassische Verbreitung, nämlich die, dass Leute darüber reden, auf einmal so eine Art Kultstatus erlangt, was natürlich Blödsinn ist, weil ein Spiel, das gerade mal 2 Jahre alt ist, als Kult zu bezeichnen, ne? Das ist ein Witz. So, dann kommt Dark Souls. Dark Souls bricht völlig durch. Dark Souls wird mega der Schlager, ist unglaublich erfolgreich und so weiter. Und was dann passiert, ist, dass einfach eine Industrie reinprescht, ja, die das Ganze einfach beliebig wiederholen will, weil hey, vielleicht haben wir hier ja unseren goldenen Esel. Und das Ergebnis ist Dark Souls 2. Und das ist schlecht. Und ich weiß nicht, warum Miyazaki da nicht wirklich Bock drauf hatte, ob er irgendwie so ein Typ ist, der dann gesagt hat, nö, also ich bin nicht so der Serienproduzent von jährlich einem Call of Duty, sondern ich will irgendwie noch was Eigenes schaffen. Aber er hat ja immerhin mit Bloodborne dann wieder bewiesen, okay, gut, da ist noch Potenzial. Das geht ja auch anders, ne?
Ich find's auch ganz interessant, nachdem ich mich ja für diesen Weltenbau und für diese tiefere Lore, für die Geschichte hinter der Geschichte interessiere. Ich fand's wahnsinnig interessant zu verfolgen, den Erscheinungs- und Produktionszyklus von Dark Souls 3. Und, soweit ich als mehrfacher Komplettdurchspieler von Dark Souls 3 sagen kann, es wird ja nichts beantwortet. Es wird anscheinend für die Leute, die Dark Souls 1 und 2 kennen, nur ganz wenig abgeschlossen und wirklich eine Sache zu Ende gebracht. Und ich meine, die Eier muss man erstmal haben, zu sagen, dass man eine Geschichte und einen Weltenbau sich immer mehr zerfransen lässt in Andeutungen und in Sachen, die offen bleiben und die vage bleiben und die auf mehrfache Art und Weise deutbar bleiben. Das also kann man sich in keinem anderen Medium in dem Umfang leisten. Dass wenn irgendeine TV-Serie machen würde, würden die Leute spätestens nach der zweiten Staffel sagen, nee, das war's. Und das fand ich aber sehr, sehr erfrischend. Also ich habe jetzt die DLCs durchgespielt mit Painted World of Ariandel und Ringed City und habe also nur zur Kenntnis genommen, dass da einige tiefere Bedeutungsebenen, die aus dem ersten und zweiten Teil überkommen sind, wie mit den Pygmies, die also ursprünglich eine dieser Feuerfragmente aufgesammelt haben, die werden angedeutet und wird also praktisch verortet nach dem Motto, das ist deren Stadt und so. Aber es wird zumindest für unsere westlich geprägten Empfindungen nicht beantwortet, was der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ich meine, der Sinn, wenn es so etwas gibt wie einen tieferen Sinn der Souls-Spiele, dann lässt sich auch das mit östlichen Kategorien etwas besser fassen. Ich führe mal kurz aus. Es gibt in der buddhistischen Vorstellung drei Wesensmerkmale der körperlichen und geistigen Phänomene. Das ist einmal das sogenannte Anicca, lässt sich zusammenfassen mit nichts ist von Beständigkeit. Alles ist vergänglich, nichts ist von ewigem Bestand, alles ist einem Wandel unterworfen. Und das spiegelt sich ja sehr schön wieder mit diesem ewigen Kreislauf zwischen Dunkel und Feuer, dass das Feuer irgendwann mal verblasst und vergeht und wieder neu angezündet werden muss. Und also, dass wenn ewige Dunkelheit herrscht, wieder irgendwo kleine Flammen auftauchen werden, das Ganze von vorne beginnt, beziehungsweise wenn Flammen da sind, müssen die wieder angefacht werden oder eben vergehen. Das zweite ist Dukkha, was vielleicht der Kern aller Souls-Spiele ist, nämlich alles ist dem Leid unterworfen und der Unzulänglichkeit, ja. Und das ist ja über weite Teile, ich sag mal, alles, was man unter 125 Level erledigt, ist von diesem Gefühl geprägt, von wegen, oh, ich bin nicht gut genug ausgerüstet, ich kenne den Gegner nicht gut genug, die machen mich alle fertig. Ja. Dieses permanente Gefühl, du kommst wohin und kriegst eigentlich nur Fressenschläge eingesteckt. Deswegen ja auch diese schönen Momente, wenn du mal ein Gebiet im Griff hast. Ja. Und das hast du aber nicht lange, weil sobald du dann anfängst, in ein neues Gebiet vorzugehen, hast du wieder diese Leiterfahrung die ganze Zeit. Plus, es ist das, was auch um dich herum die ganze Welt prägt. Es rennt ja praktisch niemand rum in dieser Welt und sagt, ich meine, bis auf Siegmeier oder Siegbart, ne, das ist eine der wenigen Figuren neben diesem ewigen Halsabschneider-Dieb, Patches. Das sind so die einzigen Figuren, die mir einfallen, die damit so ein bisschen gute Laune durchgeht. Und der Schmied, der noch immer so, oh, ich schmiede hier so meine schönen Sachen, mach die nicht kaputt, mein Lieber, ne? Das sind so die einzigen herzhaften Figuren, die so ein bisschen Zünftigkeit und ein bisschen Frechheit und Fröhlichkeit reinbringen. Ansonsten ist ja da jeder und alles am Leiden und am Verdammnis ertragen und am Niedergang ertragen. Und das dritte Prinzip der buddhistischen Daseinsmerkmale ist Anatta, was bedeutet, dass kein Phänomen von einem unveränderlichen Wesenskern geprägt ist, einschließlich des eigenen Ichs. Das heißt, alle Dinge sind voneinander abhängig. Nichts ist für sich gesehen vollkommen. Ja? Das erschließt sich, also wenn man, ich habe Bei Bloodborne ist das nicht ganz so stark vorhanden, weil Bloodborne ein bisschen mehr von westlichen Ideen geprägt ist, die mit Wissenschaft zu tun haben und die mit einer intellektuellen Durchdringung der Wirklichkeit zu tun haben und dem hinter den Vorhang schauen, der tatsächlichen Naturgeheimnisse zu tun haben. Aber in der Fantasy-Welt von Dark Souls sind diese drei zutiefst buddhistischen Konzepte so tief eingeschrieben, dass man, ob man will oder nicht, beim wirklichen Durchspielen eines dieser Spiele mehr oder weniger einen unfreiwilligen, unbewussten Lehrvorgang in buddhistischer Spiritualität erhält.
Warum hast du eigentlich nie Vortrag Buch Ende. Drüber, warum hast du eigentlich nie ein Buch drüber geschrieben?
Oder? Ja, ich wollte es gerade fragen.
Buddhismus in Souls, du würdest, also mein Geld hättest du.
Dann meins auch. Es gibt unglaublich viele Versuche, sich dem allen zu nähern. Und der größte Bottleneck ist immer, dass Miyazaki in japanischer Höflichkeit sein Maul hält und nichts dazu sagt. Das er sagt eigentlich die ganze Zeit nur so, wenn du das so sehen möchtest,
Das Interessante ist ja, es gibt viele Quellen. Ich meine, das ist halt eine sehr, sehr, sehr japanische Quelle. Ich könnte jetzt noch was sagen über Shintoismus und dass Japan für mich prinzipiell ein sehr, sehr faszinierendes Land ist, eine sehr faszinierende Kultur ist, weil man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen, die unterste Stufe aller spirituellen Betätigungen, die wir kennen, ist, die wir zurückverfolgen können geschichtlich, ist Schamanismus. Das heißt, die Grundannahme, dass alles, was existiert, auch in irgendeiner Art und Weise beseelt ist. Sowohl Dinge, die sich bewegen, denen wir also nach unserer heutigen modernen Hirnforschungs- und Psychologieanalyse Aktantentum, also Agententum unterstellen, aber auch alle Dinge, die einfach nur in der Welt sind, von einem Geist erfüllt sind. Und wir wissen ja aus der alten griechischen und römischen Mythologie, dass das bei uns in Europa auch mal der Fall war. Ich rede dann immer ganz gerne von meinen Keltennegern, die mit ihrer nordischen und gallischen und weiß der Deivel Mythologie genau denselben Schmarrn gemacht haben, dass es heilige Bäume gab, die dann irgendwann mal von irgendwelchen Bonifatiuses umgehaut wurden und sind und so weiter. Und Japan ist, wie einige andere Länder in fernem Osten, eben eine Hochkultur moderner technischer Prägung, die aber bis heute sich diese grundschamanistische Prägung absolut bewahrt hat. Die bauen da immer noch und pflegen immer noch ihre heiligen Schreine für einen Berg, der zornig werden könnte, und dem Meer bitte auch gleich, wenn das eine Küstenstadt an einem Berg ist. Und wenn ein Fluss durchgeht, dann kriegt der Flussgott auch noch einen Schrein hingestellt, weil man will sich mit keinem dieser Naturkräfte versauen. Das sind die Kamis, ja, das sind einfach Geister, Gottheiten, die in allem und jedem Ding vorhanden sein können. Bei uns hieß das mal Dryaden und Nymphen und ähnliches gibt es so nicht mehr. Wir haben da seit vielen Generationen, seit circa 1500, 2000 Jahren eben eine sehr, sehr andere abrahamistische, monotheistische Prägung, die diese Feinheiten von Naturspiritualität so nicht mehr hat. Und auch das findest du eben dann sehr, sehr stark in diesen japanischen Kulturprodukten, sei es Anime, sei es Mangas, sei es eben solche Spiele wie Dark Souls. Was halt bei Dark Souls schräg ist, ist, dass der Miyazaki aufgewachsen ist als jemand, der autodidaktisch in der Stadtbibliothek Sachen gelesen hat, querbeet, was ihm Bock gemacht hat. Und das waren Sachbücher zu Naturkunde. Deswegen auch das brillante Monsterdesign, weil das beste Monsterdesign gelingt immer noch, wenn du wirklich neugierig bist auf das, was in der tatsächlichen Natur stattfindet, und wenn du einfach mal zur Kenntnis genommen hast, was für schräge Insekten, Lurche, Aale, Tiefseefische und sonst was es gibt, und du dein Interesse für mythologische Tiere aus dem Reich der Fantastik du eben anreichern kannst mit den tatsächlichen Bedingungen von, wie muss ein Skelett, wie müssen Sehnen und ähnliches aufgebaut sein. Und du hast bei Miyazaki eben auch eine sehr, sehr starke Faszination für westlich geprägte Fantasy. Du hast einen Untergrund von shintoistisch-buddhistisch geprägten spirituellem Fundament, das aber größtenteils transportiert wird durch westlich geprägte Fantasy und Mythologie, weshalb dort sehr wenig Orientalistik vordergründig auftaucht, bis auf einige Pferdedämonen, die in Japan verbreiteter sind als bei uns, oder bis auf einige Aspekte der Gestaltung wie Magie und wie diese spirituellen Feinheiten zwischen in Gänsefüßchen Gut und Böse, ja, weil Gut und Böse ist im Fernöstlichen bei weitem nicht so eine manichäische, wirklich gut, böse, richtig falsch Angelegenheit wie bei uns, weil die sehr viel mehr ausgehen von harmonischen Zuständen, die halt gut sind oder die nicht gut sind. Und es gibt dort auch keine höheren Wesen, die das rein gut oder das rein böse verkörpern. Die können, wie in der klassischen griechischen Mythologie auch, eher menschlich sowohl gute als auch schlechte Seiten haben. Und da sieht eben dann alles eher aus wie klassisches europäisches Märchen oder wie klassische europäisch-angloamerikanische Fantasy, eben mit den von Don so beklagten Rittern und Drachen und ähnlichen. Aber was das Ganze im Inneren zusammenhält, ist ein, meiner Meinung nach, im Vergleich zur westlichen Mythologie um einiges feingliedrigere und komplexere Gefüge eben einer mehrtausendjährigen schamanistischen Tradition.
das Problem nach solchen elegischen Ausführungen deinerseits ist, dass man immer erstmal irgendwie so die letzten 10 Minuten rekapitulieren muss und alle 20 bis 30 Punkte, an denen man einsetzen wollte, irgendwie zusammenbasteln. Naja, nee, das ist nicht böse gemeint, um Himmels Willen. Das, was du sagst, ist ja alles richtig und meiner Meinung nach eine extreme Bereicherung. Deswegen sage ich auch wirklich nochmal, schreibt das Gott verdammt nochmal endlich auf, ja. Mach da ein Essay draus oder eine essayistische Reihe. Du kommst da von der Seite ran und mit einem neudeutsch gesagt Approach, ja, der gelinde gesagt bereichernd wäre. Das Einzige, was ich dazu sagen kann und wo ich anknüpfen kann, ist, dass du einfach mehrfach wiederholt hast, dass Miyazaki sich westlicher Motivik bedient. Das ist ein Interview, was ich mit ihm gelesen habe, was auch schon ewig alt ist, wo er aus seiner Kindheit erzählt hat. Miyazaki ist in ganz, ganz, ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Beide Eltern waren Arbeiter und er hat so quasi sein ganzes Geld investiert in Bücher und in Comics. Und da kam er das erste Mal so ein bisschen mit westlicher Kultur in Kontakt. Und das ist so der Anknüpfungspunkt, wo man sagen könnte, gut, da hat er sich vielleicht das eine oder andere rausgezogen. Aber alles, was ich da großartig wirklich zu sagen kann, ist, dass dieses Spiel sich letzten Endes um diesen Typen dreht. Dieser Typ ist dieses Spiel. Und er hat dieses Spiel mehr oder weniger von der ersten bis zur letzten Facette gemacht. Man liest sehr viel, wenn man sich so ein bisschen über Interviews, über Reportagen, über Porträts und alles querliest, ja, von Leuten, die das Glück hatten, ihn zu treffen, dass er einer jener Menschen ist, die quasi alles in der Hand haben wollen. Also er will wirklich in jeden Schritt des Produktionsprozesses involviert sein. In die Erzählung, in den Aufbau, in das Design der Gegner, in das Design der Welt. Er will quasi wirklich, ja, wie soll man sagen, jeden Stein kennen, der da irgendwo rumliegt. Das zeichnet diesen Mann aus. Und deswegen ist Dark Souls 2 auch einfach ein schlechtes Spiel. Da zumindest kein.
Vorhin hast du neu gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Na, warte du, Volker.
Ich hab's schon wieder relativiert und gesagt, kein gutes Spiel. Weil er einfach nicht dabei war. Miyazaki fehlt. Miyazaki ist meiner Meinung nach und nach allem, was ich über diesen Mann weiß, und ich habe wirklich probiert, alles über diesen Menschen zu finden. Und es ist nicht unbedingt immer einfach, wenn man kein Japanisch spricht, keinen Zugriff auf Primärquellen hat und sonst was, ja.
Der Dorf verarscht uns doch hier mit seinen Aussagen.
Genau. In 1080, wie das
Spiel. Einmal so, immer so, schlecht, gut, nicht so gut, mittel, na was denn nun?
Mal hin, mal her. Nein, Bus hat es neulich wunderbar gesagt. Es zeichnet den erwachsenen Menschen aus, dass er sich vorbehält, seine Meinung zu ändern. Ja. Gut, binnen einer Stunde ist ein bisschen stramm. Dark Souls 2 ist kein schlechtes Spiel. Dark Souls 2 ist kein gutes Spiel. Ich bin unglaublich ambivalent. Ich will es lieben, aber ich kann es nicht. So wie ein Royal TS.
So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an Pascal. So, Dark Souls 1, Endboss, wie hast du den geschafft? Ich weiß noch, ich habe da irgendwie so dieses komische Zeug gefressen, was einen so langsam macht, aber wo man dann mehr Damage einstecken kann.
Flash Sweat.
So. Ja, genau. Oh. Ganz schrecklicher Boss. Also da habe ich auch irgendwie tagelang dran gesessen. Ich dachte, ich schaff den nicht.
Ich weiß noch genau, was für eine Waffe ich benutzt habe, weil ich...
Dragon Slayer X?
Nein, weil ich bis heute immer denselben Bild benutze, wenn ich das erste Mal durch ein Spiel gehe, nämlich den S-Tog, den Panzerbrecher, weil ich immer irgendwie auf Dexterity, Geschicklichkeit spiele und den habe ich eigentlich bis zum Ende des Spiels durchgezogen. Und ich weiß, dass ich ihn nicht geparried habe, man kann ihn ja sehr, sehr gut parieren, aber ich kann nicht parieren. Ich konnte es noch nie, ich kann es bis heute nicht und eigentlich ist es mir auch ziemlich egal, weil so wie ich spiele, macht es mir auch Spaß. Ich habe Solaire beschworen, weil ich es irgendwie geschafft habe, den Typ am Leben zu halten, ohne ins Internet zu gucken, was ich heute für unmöglich halte.
Halt, du hast im ersten Run den Solaire-Quest, der zum Schluss den übelsten Stolperstein hat. Wenn du nur einen Fuß in, Alex weghören, Piep, setzt, ist der Solaire-Quest am Arsch.
Ja.
glaube, ich jetzt sagen, du hast keinen Fuß in Beep gesetzt, aber den Covenant so weit erfüllt, dass du diese Tür öffnen konntest, ihn dort fandest, zufällig von diesen Viechern, die wegrannten, noch das Richtige erwischt hast.
Na, das ist ja nicht schwer, wenn du einfach alle tötest. Nein, aber ich glaube, da hatte ich
eine größte Glückspilz auf der Welt.
Ich glaube, da hatte ich einen kleinen, also dumb luck, also weil weil ich einfach soll ich den Namen jetzt sagen? Nein, ich habe das Gebiet einfach nicht gefunden. Ich habe einfach den Eingang nicht gefunden. Ich habe 3 von diesen Great Lords habe ich besiegt. Alle habe ich besiegt und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Also habe ich Covenants gemacht. Also habe ich einfach Covenants gemacht und irgendwann habe ich 60 Humanity und bin weiter und dann habe ich dieses Vieh getötet und habe einen netten Hut bekommen. Ganz hübschen Hut, den ich nicht mehr gebraucht habe, weil das dunkle Gebiet, da war ich ja auch schon durch. Und dann lag da am Ende, lag da halt das Summon Sign von Solaire. Ich wusste ja nicht, was ich gemacht habe. Das war dann ganz normal. Ich dachte mir, ah, nett. Die ganze Zeit haut mir das Spiel ins Gesicht und zum Endgegner gibt's mir dann noch mal ein bisschen Hilfe. Immerhin. Weil ich glaube,
20
ist trotzdem gebraucht.
Du bist also einer der 0,0005% aller Spieler, die in ihrem ersten Souls Run Solaire beim Bossfight hatten.
Krass, ey.
Ich weiß nicht, wann Statistik zu geben, aber wenn es mich tröstet, ich habe alle anderen NPC-Quests versaut, also alles. Patches habe ich irgendwo runtergekickt.
Aber wie habt ihr das gemacht? Also ich muss ja zugeben, einmal musste ich da bin ich nicht weitergekommen, ne? Und da musste ich dann auch ins Internet gucken, wo es jetzt weitergeht. Ich habe, wo es da runterging zu diesen 3 Riesen oder wie die hießen da?
4 Könige.
Oder 4 Könige, genau. Da musste man doch dann in diesen Brunnen springen mit diesem Ring, ne? Mhm. Ich habe das nicht raus. Also seid ihr davon alleine drauf gekommen, dass ihr den Ring anziehen müsst und dann da reinspringen? Also ich habe das nicht. Ich dachte, was ist denn das für ein Kackspiel? Wer kommt denn auf so einen Scheiß?
Ich stand da und da waren ganz viele Blutflecken. Und als ich da schon war, war da tatsächlich schon eine Nachricht, die hieß Ring.
Ach so, okay. Ja, ach so, alles klar.
Und dann habe ich einfach alle Ringe durchprobiert.
Ich glaube, so habe ich es auch rausgeschafft. Und im Ring steht's ja quasi. Es steht ja, was du machen musst. Es steht nur einfach nicht drin, wo. Ja, und dank der Online-Community hatte sich das dann auch recht schnell erledigt.
Ja, aber das ist doch wieder der Punkt. Guck mal, Dark Souls ist ein einfaches Spiel. Hätten wir einfach gottverdammt nochmal die Beschreibung gelesen von diesem Scheißring. Genau. Wir hätten es halt sofort gewusst. Aber weil unsere... Ding.
Ich habe immer offline gespielt, ne, ohne Nachrichten. Und dann, und dann ist es aber auch so, man liest halt wirklich den ganzen Quatsch nicht. Also da irgendwann hast du ja 20 Ringe.
Und das ist doch das Schönste an dem Spiel. Das Schönste.
Ich lese ja den ganzen Quatsch und ich ziehe dann die Verbindungen aber nicht. Oder ich merke mir das nicht, weil ich den Ring irgendwann oder irgendeinen Gegenstand gefunden habe vor 3 Tagen und. Ich habe beim DLC Ringed City eine Stelle gehabt, wo ich tatsächlich, um weiterzukommen, um was zu lösen, tatsächlich gegoogelt habe. Und das ist diese berühmte aus der Ringed City Stelle, die berühmte Show Your Humanity Stelle. Und
Das kenne ich noch nicht.
Da wäre ich ums Leben nicht drauf gekommen.
Ja. Nee.
Ich meine, das ist dann was, wo du 2-3 Tage lang immer wieder hinrennst und draufkommst oder in dem Fall nicht tagelang, aber wo ich einige Stunden lang durch die Gegend gerannt bin und mir dachte,
Ich meine, man kriegt ja irgendwann auch so eine Berufskrankheit bei dem Spiel. Also bei du fängst ja dann irgendwann an, ich kann mich noch dran erinnern, bei Teil 2, irgendwann bist du ja so doof und haust immer gegen die Steinwände, weil du glaubst, dass da vielleicht eine geheime Tür dahinter
ist. Was haben wir die Wände abgeklopft bei diesem Spiel? Weil Pascal hat gerade diese Anekdote mit anscheinend diesen sehr, sehr schwer zu erledigenden Summon beschwören von Solaire im letzten absurd schwer. Mir ist es beim ersten Durchspielen von Dark Souls 3 gelungen, diese Anri-Queste niegelnagel sauber zu erledigen und dieses eine Ende mit Usurpierung des Feuers zu machen.
Das ist auch wirklich
nicht. Ich habe im Nachhinein dann beim Durchlesen des Guides, als ich den ersten Run durch hatte, habe ich den Guide dann so durchgeblättert und kam drauf, das ist so ziemlich die blödeste Queste, die es gibt. Also, dass ich die geschafft habe, war Gnade. Habt ihr noch mehr so Gnadenmomente? Weil ich kann mich noch erinnern, es gibt beim ersten Firelink Shrine von Dark Souls 3 gibt es diesen Samurai-Meister.
Mhm, links davon.
Wenn man vorm Schrein steht, links entlang geht, dann kommt einem so ein anscheinend, ich habe es erst beim zweiten Durchgang zur Kenntnis genommen, dass der schwer ist.
Ja.
Beim allerersten Mal kam der auf mich zugerannt und ist abgestürzt. Buff, war tot. Ja.
Ernsthaft?
Ist einfach so von der Klippe gestürzt. Ich habe nur gesehen, da kommt einer auf mich zugerannt, stürzt ab, fertig. Ja. Alle anderen
haben immer so viel Glück
Leute so, in diesem Spiel. Ja, also es hat nicht nur fiese Momente, wo man sich denkt, warum ich und so, ich hatte gerade 150.000 Seelen.
Ja, sondern
dieses Spiel konfrontiert einen oder beschenkt einen mit Momenten der Gnade, wo man dann hinterher draufkommt, oh ja, gut, für andere war das schwer, für mich hat sich von selbst erledigt, das Problem.
Was habt ihr immer so für Avatare genommen? So Ritter gleich immer oder war es immer unterschiedlich?
Immer diesen Wanderer, immer den eben ja. mit Dexterity, Geschicklichkeit, ja. der die leichten Waffen benutzen konnte.
Ich glaube, bei Teil 2 hatte ich hier diesen Pyromanten oder was das war, den habe ich da genommen.
Doreen, es tut mir ganz leid, ich habe mal Demon's Souls mit einem Bettler durchgespielt.
Also statistikmäßig habe ich eine Kämpferin, die aber Obsidian schwarz war, mit einem roten Keltenmuster ins Gesicht tätowiert.
Ja. Okay, ich habe zuletzt einen Blauhaarigen gehabt, einfach weil ich in dem Moment irgendwie einen Jeeper auf blaue Haare hatte und habe dem dann so einen blauhaarigen Iro gemacht. Und ansonsten war das Setting, glaube ich, nordisch, was irgendwie nicht passt.
Aber, nee. Ich habe mir noch nie Mühe, oder überhaupt, ich habe diesen Gesichtseditor noch nie angefasst, in Souls. Ne?
Ja, du hast ja dann irgendwann immer so deine doofe Rüstung und die hast du halt immer an, meistens mit Kapuze irgendwas.
Das Einzige, was du mal siehst, ist die Frisur. Genau.
Ja. Habt ihr mal wem anders geholfen? Habt ihr mal wirklich absichtlich ein Callsign von einem Bossnebel gelegt?
Und jemand also ich habe beides mal gemacht. Ich habe Hilfe angenommen und habe auch mal geholfen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich eine große Hilfe war. Ich glaube eher nicht, aber die Hilfe habe ich gerne mal angenommen. Ich fand das immer ziemlich cool, ja.
Ich habe mal mit einem Kumpel komplett, also er kannte Demon's Souls noch nicht, ich hatte es einmal durch und wir haben das wirklich zusammen nochmal komplett durchgespielt, weil er dann auch später meinte, er hätte es alleine nicht gespielt, wenn er nicht gelegentlich mal jemand sagt, hier, pass auf, da kommt ein Stein runter, dann hätte er den Controller gegen die Wand geworfen.
Ja, aber das ist ja cool. Habt ihr denn so parallel so mit Headset und dann seid ihr immer genau, die gleichen Stellen lang gegangen?
Damals TM noch... hab ich meine PlayStation 3 mit zu ihm genommen. Er hatte den übrigen Fernseher und dann saßen wir nebeneinander, haben es auf zwei Fernsehern gespielt und haben eben immer gegenseitig das Summons-Sein gelegt.
Das ist doch cool. Das ist super edel.
Das zeigt doch einfach meine liebste Erinnerung an sowas wie Koop mit Abstand.
Ja.
Aber das zeigt, was für unglaublich schöne Geschichten dieses Spiel in der Lage zu schreiben ist. Ja. Es hat ja einen...
Pascal und ich, wir haben uns mal für einen Tag verabredet und uns gegenseitig gefarmt, um irgend so einen elendigen Covenant-Gegenstand
zu kriegen. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen. Oh, in der Grube bei diesem Baum im dritten Teil.
Wahnsinn. Habt ihr auch damals gefarmt da in diesem komischen Wald? Mit diesen komischen unsichtbaren Phantomrittern?
Hör auf.
Hinter dieser 20.000 Seelentür da, wo man sich so dummerweise einen Schlüssel, den habe ich mir noch zusammengespart.
Alter, wer sich den Schlüssel nicht abgespart hat, ey, wir spoilern hier gerade in Molo, das ist so gemein. Ja.
Egal, lass mir doch.
Also, aber das ist ja auch mal
den Schlüssel nie bereut. Ja,
das war ein Scheißwald.
Weil da kann man schön durchlaufen, ist schnell beim Boss und schnell wieder raus, weil das aber Gebiet, wichtig es ist in der Lore und so schön es ist, macht keinen Spaß.
Aber es war schrecklich. Ich fand das schrecklich, diese unsichtbaren Viecher da. Und ich hatte da auch Angst in dem Wald. Mensch, wo sind die denn? Ich höre die doch, wie die da immer an die Rand kamen. Und also ich fand das ganz gruselig. Ja. Aber da hat man halt viele Seelen gekriegt, ne, so am Anfang.
Ja, und du kamst zum Katzeneid. Und der Katzeneid war eigentlich sehr wertvoll.
Ja.
Das war ein Covenant, der war wirklich gut. Und es kam der schönste Bossfight aller Zeiten.
Das ist immer
so. Sis, der graue Wolf.
Ja, genau. Also das war, ich fand das immer so lustig, wenn du da die Aggro ziehst, ne, von den ganzen Viechern, dann rennst du da hinter diese, neben dieser, diese Treppe hin und dann sind die immer alle die Klippen runtergefallen. Ja. Also ich meine, das ist so, auch wieder so ein Slapstick.
Man macht halt Klipp, also es gibt wenig Dinge, die so amüsant sind an den Souls-Spielen wie Klippen.
Ja.
Gegner und Klippen. Du kommst irgendwo entlang und gehst so an der Klippe entlang und siehst so in 20, 30 Meter Abstand vor dir irgendwo so. Ja.
Und dann manchmal
denkst du so, oh, gut, eine Arbeit, die ich nicht selbst erledigt
habe. Und manchmal rennst du einfach nur und siehst gar keinen Gegner, aber auf einmal saugst du irgendwie Seelen ein und du weißt ja nicht, hä, wo kommen die auf einmal her?
Ja, das ist wieder irgendwo runtergekippt.
Ja, genau. Das ist auch lustig. Aber Mann, ey, das ist aber wirklich so. Damals bei
mir. In den meisten Gebieten hat mich das immer leicht nervös gemacht, von wegen so, um Gottes Willen, um mich herum sterben schon die Gegner, wie wird's dann mir erst gehen?
Also ich fand das auch bei Demon's Souls damals so, da konntest du ja dann immer so sehen, was die anderen Spieler so gemacht haben. Also hast du ja immer so diese kurz vorm Tod, da habe ich dann immer so, ich habe dann die Blutlache dann irgendwie angeklickt und dachte so, sag mal, sind die doof, warum springen die denn da immer in diesem Ding da von der Treppe?
Ich dachte, das habe also ich auch oft getan und dann habe ich mich das erste Mal gefragt, wie das wohl ist, wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt gerade meine Blutlache anklickt.
Ja.
Und danach habe ich mich irgendwie geschämt. Was ich vorhin meinte ist, dieses Spiel hat ja ein unglaublich soziales System. Es ist meiner Meinung nach immer noch der beste Multiplayer aller Zeiten. Man spielt nicht wirklich zusammen. Wir können jetzt nicht nach dem Podcast irgendwie nachher hingehen und sagen, ey Jungs, spielen wir eine Runde. Nein, gibt das ja nicht. Es gibt kein Matchmaking. Es gibt nicht irgendwas von wegen, ey, wir laden uns alle gegenseitig ein, machen ein Party-Feature dazu und bla bla bla. Beim ersten Teil auf der Xbox war es noch so, wenn du in einer Party warst, nur zum Sprechen, konntest du das Spiel nicht starten. Das heißt, du musstest dich immer irgendwie so ein bisschen drum rumfuchsen.
Du musstest so ein bisschen sehr plattform- und spielabhängig, weil bei Dark Souls 3, wenn wir das jetzt alle einschmeißen würden, könnten wir über Passwortabsprache uns schon
das
eine CDP-Arena aussuchen, wo wir dann sagen, wir hauen uns jetzt nur
wenn man sich halt noch so überlegt, also ich hatte da mal einmal so ein Erlebnis bei Dark Souls 1, da war ich halt irgendwie nicht als Hülle unterwegs, sondern menschlich und hatte dann irgendwie, wurde dann invited von irgendeinem Arschloch. Und der ist mir dann echt auf die Pelle gerückt. Der war halt schon irgendwie viel weiter gelevelt und ich war halt irgendwie noch voll der Anfänger. Und dann bin ich mit dem da, glaube ich, ungefähr so eine halbe Stunde bin ich immer vor dem weggelaufen und dann hat der mich immer vergiftet und ich hatte so Antigiftkräuter. Die waren dann irgendwann alle. Und also das war dann wirklich, das hat mich total wahnsinnig gemacht, weil ich hatte irgendwie nur, ich hatte jetzt nicht so viele Seelen bei mir, so 5000, aber die sind halt als Anfänger wahnsinnig viel, ne, so. Und der hat mich dann halt total alle gemacht. Er hat zwar recht lange gebraucht, weil ich halt immer gut weggerannt bin, aber das war halt so, warum invitet der mich jetzt in dieses, weißt du, also der brauchte diese 5000 Seelen überhaupt nicht, ne. Das war halt irgendwie nur reine Schikane und dann bin ich halt auch wirklich dann nur noch als Hülle immer rumgelaufen, aber da habe ich dann, das sind so Sachen, die regen einen wahnsinnig auf. Ich weiß auch noch, wie mir die Pumpe gegangen ist, als der immer hinter mir her ist, ne, weil so das das sind halt wirklich so Momente, da verfluchst du einmal irgendwie das System, aber eigentlich, wenn ich heute so zurückdenke, eigentlich war es auch total geil, dieser Adrenalinstoß.
Ich möchte, was das betrifft, auf das große Videospielblog Polyneux verweisen, wo, ich suche ihn gerade, aber ich finde ihn nicht, ein Text war über eine ehrenwerte Gesellschaft. Da ging es darum, wie Leute trotz allem, also ich meine, man bringt sich definitiv um und alles, ne? Und geht sich gleich voll auf die Pelle. Aber du kommst erstmal in die Welt von dem anderen und das Erste, was du tust, ist dich verbeugen. Es hat sich innerhalb dieses Spiels so ein schöner Kodex entwickelt, ja? Du kommst nicht in die Welt von einem Fremden und klopfst den erstmal zu Brei, sondern erstmal wird sich verbeugt. Dann
der hat sich damals nicht verbeugt. Also
ich hab's ihm dann nicht war gesehen. Er ein Opfer. Aber ich suche den Text bei uns gerade echt noch. Wer hat denn den damals geschrieben?
Also ich.
Anyway.
Ich weiß es auch nicht.
Es ging halt auch einfach darum, dass man sich zunächst mal honoriert, dass man den anderen seine Waffen wählen lässt, sich sein.
Aber ich meine, Volker, wo soll das hinführen? Der war irgendwie Level 30 nicht. Und ich war Level 2. So. Ja, ich zeig ihm meine komische Holzaxt.
Es ist schlimm genug, Vader zu werden. Invader zu werden ist das Grausamste, was mir je in Videospiel passiert ist. Du stehst kurz vor einem Boss und willst durch den Nebel, wirst invaded, kannst aber nicht durch den Nebel, weil du gerade eine Invasion hast, ja? Denkst dir so, oh wow, wenn ich den jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Trick einen Cliff runterstoß, ja? Weil er ist garantiert besser als ich, weil ich bin ein lausiger Schnittler, ja? Ich kann ja gar nichts. Es ist höchstwahrscheinlich ein Ultimate Skilled Japanese Player, der gerade mit seinem Penis sein PS3-Pad bedient und mich damit demütigt vor seinem.
Das war absolut lächerlich. Ich hatte noch die Anfangsrüstung, weißt du, irgend so ein Lappen mit so einem zerschlissenen Oberteil und der stand da mit seiner goldenen, was weiß ich was, Rüstung. Oh Gott, ey. Also, aber es ist halt lustig. Also es ist lustig war es in dem Moment halt nicht, aber wenn ich jetzt zurückblickend mir überlege, wie das da halt irgendwie gar nicht, sonst wird halt immer so ausgewählt, halt, wie du sagtest, bei Multiplayern, dass man irgendwie grob immer das gleiche Level schon hat oder sonst irgendwie. Und da ist es halt irgendwie total beliebig. Und wenn du halt irgendwie nicht aufpasst und aus Versehen als Mensch rumläufst, naja, so shit happens, ne? Bist halt selber schuld, ne? Achte halt drauf, dass du Hülle bist und ja. Aber es ist halt irgendwie echt schon toll. Also. Ich habe jetzt echt Bock auf Teil 3. Ich muss dieses scheiß Mass Effect endlich durchspielen, ey.
Das ist nach etwas über 2 Stunden ein fast gutes Schlusswort.
Ja. Der Text ist von Sven und heißt Ehrenhafte Parallelgesellschaft.
Ich suche ihn immer noch. Ich habe den gegoogelt mit einer Suche bei Polynö. Hm?
Ja, du musst die richtigen Suchwörter eingeben.
Gedemütigt. Wie der Typ, der damals irgendwann spät nachts in Demon's Souls reinkam. Das war meine erste Invasion. Ich wusste gar nicht, was der will. Und ich sehe irgendwas rot umrandetes und er kommt auf mich zu und dann war ich tot.
Du dachtest noch, das wäre ein NPC oder ein Gegner.
Why did you have to come here? Why did you have to die? Ihr wisst, dass ich nachher wieder Demon's Souls anfangen muss. Meine Frau wird hohl drehen, wenn ich nachher wieder ins Wohnzimmer gehe und sage, ey, es wäre mal wieder Zeit für einen Demon's Souls Run, ja, dann.
Ich muss dann noch ein zweites Mal Platin machen, also.
Ja, das sind einfach nur zusammengeschlagene Hände. Mittlerweile kommt dann einfach nur so, oh ja, was hast du diesmal noch nicht gemacht? Also ja, eigentlich kenne ich das Spiel in- und auswendig, aber keine Ahnung, es reicht nicht.
Gehen in einer Ehe, ey. Oh Gott.
Nee, ich will ja einfach noch nicht gehen. Ich will diese ganze Souls-Serie noch nicht hinter mir lassen. Es fällt mir unglaublich schwer, Tschüss zu sagen.
Aber da siehst du, und das ist halt irgendwie eine gute Überleitung, weil da kann man sich ja jetzt so ein bisschen drüber auslassen, kurz noch, was wir uns erhoffen für die Zukunft.
So, dann leitet mal jemand die Überleitung ein.
Ich glaube, Molo kann das.
Was sind die? Ich glaube, das war die Überleitung. Ja,
das war die Überleitung, du Idiot. Also, mit euch Kerlen ist immer eine
geile. Ich fand es toll, viele, hast du gut gemacht. Thumbs up.
Der gute von uns in diesem Podcast auch hoch mit Verehrung überschüttete Herr Miyazaki hat ja verschiedene Einflüsse. Und zwei dieser Einflüsse sind Landsmänner von ihm. Das eine ist der Kentaro Miura. In dessen immer noch nicht abgeschlossenen, ewig lang vor sich hingehenden, extrem machohaften Dark Fantasy Epos Berserk sich wahnsinnig viele Einflüsse finden lassen, die in Dark Souls und in Bloodborne wiederverwendet wurden. Also da findet man schon, ich habe den ersten Band jetzt momentan gerade da, den ersten von 18 Sammelbänden mit jeweils knapp 500 Seiten. Und da finde ich auf den ersten 25 Seiten bereits irgendwie einen dunklen Ritter rumlaufen, einem dermaßen großen Schwert. Da siehst du sofort die Verbindungen. Und der zweite Einfluss, der alle Souls-Spiele durchzieht, von einem Manga-Kollegen namens Tsutomu Nihei, der ist wohl bei uns im Westen am bekanntesten als Schöpfer von Knights of Sidonia. Kann man auf Netflix gucken als Anime-Serie und gibt als Manga. Und der hat auch noch ein paar andere Mangas gemacht, die großen Kultstatus auf sich verbucht haben, nämlich Blame mit Ausrufezeichen und Abara und Biomega. Und Biomega, Abara und Blame bin ich derzeit, Blame bin ich gerade am Sammeln und die anderen beiden habe ich gelesen, Biomega. Und die sind alle Science-Fiction-Setting. Und was ich extrem spannend fände, wäre ein quasi Souls-Game in einem Science-Fiction-Setting. Mhm. Allerdings dieser sehr, sehr speziellen Prägung eben. Also was Miyazaki mit Fantasy gemacht hat und was er da an Innovation geleistet hat, was er zeigt, das ließe sich auch mit Science-Fiction-Setting machen. Und dann eben der ganzen kranken Scheiße, die da abgeht mit der Verquickung von Technik und Körpern mit Gewülsten und wenn die DNA dann verrückt spielt und war. Ja. Stelle ich mir sehr, sehr geil vor.
Ja, da würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Ich hätte Verständnis dafür, wenn er jetzt erstmal so was Generisches macht wie ein Shooter. Oder irgendwie.
Das kann ich mir überhaupt nicht reinziehen. Irgendwie, also.
Ja, aber irgendwie sowas im Sinne von Geometry Wars ein bisschen härter. Einfach mal wieder was Einfaches, um sich ein bisschen zu erden. So wie wenn du nach irgendwie einem mega Weingelage erstmal einen Becks brauchst. Mhm. Hätte ich völlig Verständnis dafür, dass der Mann nach all den Jahren sagt, okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt auch einfach mal wieder, nachdem ich, keine Ahnung, 3 von der internationalen Musikpresse gefeierte Noise, Metal, Doom, Jazz, Mischplatten gemacht habe, eine Punkplatte. Hm. Und mach mal wieder was Einfaches, um mich irgendwie ein bisschen zu erden, ein bisschen klarzukommen. Einfach mal wieder ein lockeres Spiel zu machen und danach zu sehen, hey, da ist ja noch so viel mehr. Und ich glaube, bei dem Mann ist sehr, 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 sehr viel mehr.
Auf jeden Fall. Also ich, bei ihm könnte ich mir auch noch so vorstellen, dass man vielleicht irgendwie ein Spiel macht, wo man halt auch so einen festen Charakter spielt, erstmal so, ne? Also nicht irgendwie so Avatar auswählen, ne? Sondern irgendwie schon was Vorgefertigtes vielleicht, wo die Story vielleicht jetzt etwas weniger tiefgründig ist. Also schon auch, es soll schon halt noch so eine gewisse Deepness so haben, aber was halt vielleicht nicht ganz so extrem ins Rätselhafte geht. Also schon eigentlich so ein bisschen vielleicht so dieses, also Bloodborne hat das ja schon so ein bisschen gemacht, so ein bisschen abgespeckt alles, obwohl das immer noch sehr tief ist und sehr mystisch alles, aber dass man dann vielleicht so in die Richtung geht und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Richtung Horror. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand aber schon auch so Dark Souls immer schon auch so ein leicht horrormäßig, also was so die Monster und Figuren angeht, das war schon immer alles ein bisschen gruselig, wirkte das auf mich. Also
kann man so sagen.
Ja, so, und das hat aber so ein bisschen, also, dass das vielleicht noch so ein bisschen noch mehr in diese Horrorrichtung irgendwas geht. Sowas könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, so, ne, bei ihm. Aber das ist alles nur.
Ich meine, ich bin ja einer von den Leuten, die sagen, Bloodborne 2 kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hätte Bock drauf, aber ich wüsste nicht was und so. Das ist so
perfekt. Ja,
aber das ist doch gerade das Schöne dran, falls es wirklich kommt, dass man nicht weiß, was. Also ich hätte viel Bock drauf.
Ja, ich hätte auch Bock drauf.
Die offiziellen Infos, die es gibt, ist, From Software hat 3 Projekte derzeit Entwicklung. Also das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre wirklich sehr gesund gestoßen und dementsprechend glaube ich auch 2 oder 3 Teams am Laufen. Und ein Projekt ist nach allem, was ich so rausgefunden habe die letzten Wochen, wohl eine Neuauflage eines uralten Spiels aus dem Haus. Das ist glaube ich von Anfang der 2000er Armored Core.
Oh, schön.
Das ist so.
Oh, nein.
Das ist halt so ein klassisches Mecha-Warrior-Ding. Wo du dann, ich kann mich erinnern, dass ich das sogar damals gespielt habe bei irgendwelchen Leuten auf dem PC als Beisitzer. Ich war ja jahrzehntelang nur Beisitzer. Und das ist dann wirklich so Mikromanagement, wo du also jeden Fuß und jeden Arm und jedes Genickteil einzeln durchrüsten kannst. Eines ist angekündigt als Action RPG mit similar setting to Dark Souls. Das kann eine Fortsetzung von Bloodborne sein. Wo ich aber halt hochnervös bin, weil ich Bloodborne für sehr perfekt halte und mich frage, wo soll das noch hingehen? Mhm. Und das dritte ist sehr nebulös, nur angekündigt als komplett neue Intellectual Property, wie das in dieser Kooperationsfachsprache heißt. Also irgendeine ganz neue Kiste. Und da würde ich eben hoffen, irgendeine Art von Dark Souls-artigen tieferen Rollenspiel mit größerer Story, die aber Science-Fiction geprägt ist.
Also wenn es Remakes gibt, dann nach Armored Core doch bitte ein Remake von Metal Wolf Chaos oder wie das hieß. Kennt das wer? wo man den amerikanischen Präsidenten in einem Mech spielt, der ja, die Welt retten muss.
Habe ich mal von gehört, von gesehen, ja.
Man könnte es auch also wenn aber. Absurd, dann ganz. Bitte.
Sie könnten es ja auch völlig übertreiben und sie an absoluten Wurzeln zurück und Kingsfield machen.
Na, das ist doch Dark Souls.
Ja, das sagen die Leute immer. Kingsfield ist natürlich der Spiritual Ancestor von Dark Souls, aber einen richtig knallharten 2D-Plattformer hätte ich irgendwie Bock drauf.
Plattformer 2D?
Meinst du? Ich hätte noch eine abschließende Frage an euch. Jetzt, wo ihm halt die Souls 3 um sind und jetzt alle geschämt haben, was vielleicht in Zukunft kommen könnte, habt ihr denn konkret vielleicht ein paar Spiele, mit denen ihr Souls-süchtigen Souls-Junkies eure Souls-Junkigkeit befriedigen könnt?
Wehe, es sagt jemand Lords of the Fallen, dann lege ich auf.
Oh, das gab's doch neulich gratis für PS Plus.
Ja.
Ich habe das echt 5 Minuten angespielt und dachte so, hi, ich kenne dich irgendwoher.
Aber also Lords of the Fallen schon mal nicht.
Nein.
Sonst noch was.
Ich habe irgendwie gehört, irgendwie vielleicht dieses Dragon's Dogma oder wie das heißt. Ja. Das ist so etwas in die Richtung. Ich habe da bloß den Anfang mal kurz gespielt von und fand das erstmal so recht, naja, ähnlich. Erstmal so vom ersten Eindruck. Das vielleicht.
Das ist wirklich toll. Das ist wirklich.
Ja, ne?
Ich habe nur eine sehr abstrakte Empfehlung, was die Stimmung betrifft. Spielemäßig fällt mir gar nichts ein. Spielemäßig fällt mir überhaupt gar nichts ein. Nioh wird hochgehalten als Dark Souls ähnlich, was das Gameplay betrifft. Was die Atmosphäre betrifft, würde ich sagen, wer Lust hat, eine Geschichte erzählt zu bekommen, ohne Text, ohne Dialoge, sondern nur über das Setting, über die Grafik, über die Spielemechanik und das, was du beobachtest, wäre Inside.
Ja, ne, das habe ich ja auch
gespielt. Auch was die Tiefe von der Story betrifft und die Spekulationen, die es zulässt.
Das war von Playdead, der Nachfolger von
Limbo. Genau.
Der Nachfolger von Limbo. Das habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgespielt und 3 Mal davon für Leute, die hier bei mir zu Gast waren, die wirklich die 4 Stunden dann sich das von mir vorspielen haben lassen, weil sie
super, gemeint haben. Super Spiel. Definitiv super Spiel.
Nein, die haben sich das vorspielen lassen wie ein Film und das ist das einzige Spiel, was mir einfällt, was für mich in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist an, da kommt so eine Dark Souls, Bloodborne, Atmosphäre auf, aber eben nicht über das Gameplay, sondern über die Atmosphäre, über die Art und Weise, wie ich eine Geschichte erzählt bekomme, die offen ist, aber zugleich emotionell sehr, sehr merkliche Dinge mit einem tut. Ja.
Da mir fällt auch noch eins ein, wo Volker gerade 2D-Plattformer meinte. Das ist ein kleines Indie-Spiel in so einem 2D-Plattformer. Pixel-Look nennt sich Momodora Reverie Under the Moonlight. Und der Entwickler, Ardain, ich weiß es nicht, der macht da auch keinen Hehl draus, dass er sich ganz stark an Bloodborne orientiert hat. Also auch wie die Bosskämpfe aufgezogen sind, was man aus den wenigen Items, die man findet, herauslesen kann. Immer so in so einem Einzeiler, ein bisschen Backstory von Dingen, von denen man eigentlich noch gar nicht gehört hat. Das ist sehr, sehr nah dran am Spielgefühl und auch an der Atmosphäre von den Zeichnungen, von den Umgebungen.
Oder dieses Titan Souls, wo was nur aus
Boss. Lass es.
Ich habe das nie zu Ende gespielt. Ich habe irgendwie die 3 ersten Bosse gemacht und dann.
Oh, du hast schon 3.
Dann. Es ist wirklich nicht gut. Dann.
Das freut mich, Doreen, dass du 3 gelegt hast und ich nur
2. Das ist schön.
Da gab es so eine Schatzkiste, da konnte man gegen so eine Schatzkiste kämpfen. Das war richtig lustig, aber naja. Dann doch lieber Hyperlight Drifter. Das erinnert mich immer sehr an Titan Souls, aber so wie es eigentlich hätte gut sein können.
Ich glaube, bei Hyperlight Drifter müsste man einen Podcast mit dem Urs machen.
Ja.
Und der wird dann auch die ganze Zeit nur alleine reden. Und das Schöne wäre ja, man könnte eben irgendwie so, wie wenn Molo über Dark Souls redet, könnte man dem Urs auch bei Hyperlight Drifter wahrscheinlich so 3-4 Stunden lang zuhören, weil Hyperlight Drifter ist ein wahnsinnsschönes Spiel. Das ist so schön, das gibt's gar nicht. Also das ist... Ah!
Ist das wirklich so gut, ja?
Ja, ist es.
Muss ich da
tu mal es, du. Ja, lade ja, noch nee, nachher Hyperlight Drifter. Nee, es ist wirklich toll. Es ist mit Souls teilweise vergleichbar, was die Bossfights betrifft. Die Schwierigkeit ist auch da wieder da. Die Atmo ist ähnlich.
Ich bin völlig leer gespielt. Wie gesagt, mein Leben hat, seit ich Platin habe bei Dark Souls 3, keinen Sinn. Ich warte auf Remakes für die PS4 von Dark Souls 1 und dann kann ich Dark Souls 2 spielen. Und ich werde mir als nächstes das Gemüt wegmeditieren lassen von Everything.
Du könntest dir eine Wii U zulegen und Zelda spielen.
Du bist nicht der Typ. Du bist nicht der Typ Mensch, den man Persona 5 empfehlen kann, oder?
Oh Gott, hört Persona 5 auf, ey.
Theoretisch interessieren würde es mich, aber ich habe mitbekommen, dass es so viele Übersetzungsschwierigkeiten gibt bei dem Spiel, dass ich es sein lasse.
Ja, nee, das ist nicht mal das Problem. Ich habe mit Persona 5 das Riesenproblem. Ich spiele es jetzt seit 5 Stunden. Und ich bin...
Du bist ja immer noch im Tutorial.
Ja, und das nervt. Ich fühle mich permanent an der Hand gehalten... Und durch schlauchartige Levels geschleust mit, ja, als nächstes musst du das und das machen und als nächstes musst du das und das machen. Und ich frage mich einfach nur, wann lasst ihr mich endlich mal von der Kette? Wann kann ich endlich mal losziehen? Ja? Ich bin leider vielleicht gerade von Zelda etwas überverwöhnt.
Tu dir was Gutes an, Volker, und spiel Horizon Zero Dawn.
Das spielt die Frau.
Volker, ich glaube, einen von der Kette lassen ist, glaube ich, das falsch ist nicht. Aber ich glaube, wir sollten in der Tat einfach loslassen. In dem Sinne, lassen wir mal los und sagen Tschüss und auf Wiederhören und adieu.
Ich glaube, Don ist genervt von uns.
Das ist kurz.
Nee, ich fand einfach nur,
dass wir schwafeln.
Das ist das Ende aller Zeiten, aber das stimmt. Wir sind bei 2,37, das hört eh keiner.
Ja, also alles wie immer.
Moment. Das hört eh keiner, nicht der eigentliche Untertitel der Polynep-Podcasts?
Ja, ne, auf jeden Fall. Also,
wir sind das älteste, coolste Podcast, das jemand nie gehört hat.
Insofern, naja, passend zum Blog, den nie jemand gelesen hat.
Wir haben nur 3 Hörer und die sind alle im Team.
Also ihr 2 anderen.
Ja, also...
Ich glaube, die größte Hürde ist bei manchen der Podcasts die Soundqualität, aber ich habe tatsächlich das gesamte Archiv durchgehört.
Echt? Oder bist du aber. Und wie hat sie gefallen so? Ehrlich?
Ja, erzähl mal, wirst du auch Werbung klicken?
Es ist halt. Schau, ich bin.
Aber euch war schon klar, dass wir wenigstens noch die Verabschiedung hätte nochmal durchziehen können, ja. Ne? So aus Üblichkeitsgründen. Bevor wir wieder so Metallgelaber
haben. Okay, dann sagen wir Tschüss und hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja. War wie immer ein großes Vergnügen.
Ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ja, schönen Abend den Hörern und euch.
War mir eine große Ehre und ich wünsche frohes Sterben.
Vielen Dank für das Gespräch über eines unserer wahrscheinlich liebsten Themen, wie ich das so raushöre.
Ja.
Gut, you died.
Ihr könnt mich machen. Ihr seid jetzt die Spiele auch nicht so einzeln durchgegangen, ne? Sondern macht einfach so wild durcheinander, ne?
Ja, sollen wir nochmal anfangen?
Ja, fangen wir nochmal neu an.
Alter, ich war seit 2 Stunden nicht auf Toilette.
Wir können ja jetzt mal chronologisch vorgehen.
Genau.